Mass Effect 4 oder 5, je nach Zählweise, entsteht gerade bei BioWare. Und so sehr ich Mass Effect liebe, so sehr finde ich, dass das eine nahezu unmögliche Fortsetzung ist. Ich will nicht in der Haut von BioWare stecken, mir ausdenken zu müssen, wie diese Serie weitergehen soll. Obwohl, nee, stimmt nicht. Eigentlich denke ich es mir sehr gerne aus, ich will es danach nur nicht umsetzen müssen. Aber zum Glück sind wir hier ja im GameStar-Podcast und nicht bei BioWare, deshalb sind unserer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es folgt deshalb eine Mischung aus einer Liebeserklärung an Mass Effect im Allgemeinen und einem Katalog nicht verhandelbarer Forderungen an das nächste Mass Effect. Und damit ich nicht alleine schwelgen und verlangen muss, habe ich zwei Mitstreiterinnen dabei. Die erste davon hat schon angekündigt, nach diesem Podcast nie mehr mit mir zu sprechen. Warum, dazu kommen wir gleich. Ich könnte sie euch in blumigen Worten vorstellen, überlasse diese Ehre aber stattdessen jemand anderem.
I'm Commander Shepard and Ray Grimm is my favorite editor-in-chief on the Citadel.
In diesem Sinne, hallo Ray.
Hallo Micha.
Das stimmt ja gar nicht so ganz, was wir gerade gehört haben. Du bist nicht mehr Chefredakteurin, sondern inzwischen die Matriarchin des digitalen Publishings bei Webedia Gaming, bei unserer Verlagsfamilie. Chefredakteurin warst du von einem Magazin, das gar keine Vorstellung braucht, aber hier ist trotzdem eine.
I'm Commander Shepard and GamePro is my favorite video game magazine on the Citadel. I should go.
Und von GamePro heute mit dabei ist Eileen. Willkommen zurück.
Hi.
Das waren Jennifer Hale und Mark Meer, die englischen Stimmen von Commander Shepard. Eileen, du hast das mit ihnen aufgenommen. Wie kam das zustande?
Das war letztes Jahr zum N7 Day tatsächlich. Da haben wir nämlich die Gelegenheit bekommen, auch passend zur Legendary Edition von Mass Effect, da durften wir ein Interview mit den beiden führen. Beziehungsweise ich durfte ein Interview führen, sehr lautstark beneidet von einer gewissen Ray Grimm, die ja selbst großer Mass Effect-Fan ist und die das Interview, glaube ich, selbst auch ganz gerne geführt hätte. Aber in einer Chefredakteursposition ist das vielleicht nicht so einfach. Deswegen durfte ich dieses Interview führen, unter der Voraussetzung, dass ich die beiden dazu bekomme, diese Sätze einmal zu sagen.
Und
da ich ja noch ganz neu war bei GamePro, konnte ich mich natürlich nicht widersetzen.
Und nun lagen sie ja lange im Archiv und jetzt konnten wir sie endlich verwenden. Allein dafür hat sich dieser Podcast schon gelohnt.
Ja, na eben. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das noch mal wieder quasi mithören darf.
Also ich höre mir die regelmäßig an.
Ich habe das ganz, ganz tief begraben. Ich so, oh, damals, als Ray mich genötigt hat, meinen armen Interviewpartner zu Dingen zu zwingen. Nein, ist natürlich nicht wahr. Ne? Es war ein großartiges Interview. Es sind beides ganz, ganz liebe. Und es war schon putzig. Man muss ja auch sagen, sie machen es gut. Die haben diese Stimme einfach drauf.
Oh ja. Und sie sind auch beide immer noch sehr verbandelt mit Mass Effect, muss man sagen, weil sowohl Jennifer Hale als auch der Mark Meer beispielsweise auf Twitter immer noch fleißig alles retweeten zum Thema Mass Effect, weil das einfach, ne, für sie prägende Projekte waren. Und wer weiß denn, ob sie im nächsten Mass Effect nicht wieder mit dabei sein werden, um dann mal elegant zum Thema überzuleiten, weil es ja eine Fortsetzung werden dürfte der Trilogie, die wir schon kennen. Ne, man hat ja damals schon im ersten Trailer Liara gesehen, wie sie auf einem Eisplaneten, was auch immer das ist, so ein N7-Emblem findet, also sprich auf der Suche nach Shepard ist. Und es gibt ja auch ein Ende, an dem Shepard überlebt haben könnte. Das heißt, eine Fortsetzung der Trilogie. Da fängt es für mich schon an. Jetzt pass auf. Wenn man, also für mich ehrlich gesagt, ist die Trilogie, ich liebe sie, ne? Mass Effect 1 bis 3, fantastische Spiele, aber eigentlich ist das für mich auserzählt. Weil es ja, die Shepard-Geschichte ist abgeschlossen, die Reaper-Geschichte ist abgeschlossen, du hast am Ende ein Ende auch für die Reaper gewählt, ne? Was passieren soll. Wie seht ihr das? Ist das eine Fortsetzung, die überhaupt, oder wenn sie es halt so machen, aber es deutet ja alles drauf hin, die überhaupt möglich ist? Wollen wir das überhaupt? Nochmal ein Spiel mit Shepard? Nochmal in der Zeitlinie halt dann nach dieser Reaper-Invasion?
Ich bin da, um ehrlich zu sein, sehr zwiegespalten, weil ich liebe die Reihe halt auch wirklich sehr, wie man, glaube ich, bis jetzt schon viele mitbekommen haben dürften. Aber halt ja, die Trilogie ist halt abgeschlossen. Plus es ist ja eine Reihe, die einfach wirklich basiert auf unseren Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und das war ja auch einer der Kritikpunkte bei dem originalen Ende, als Mass Effect 3 veröffentlicht wurde, weil es ja für viele SpielerInnen so gewirkt hat, als würden alle Entscheidungen, die man halt getroffen hat, irgendwie ignoriert werden. Ne? Und dann hat man sich für ein Ende quasi entschieden und es hing dann so im luftleeren Raum. Weshalb es ja nochmal 2012 so nachgereicht wurde, nochmal eine zusätzliche Erweiterung dieses Endes. Und allein die Tatsache, wenn man eine direkte Fortführung machen würde, müsste man sich zwangsläufig für eines der vier Enden entscheiden. Das ist halt schon so ein Schritt vom Glaubenskrieg entfernt für die Mass Effect Community. Das wäre halt schon so ein Problem an und für sich und dann halt zu gucken, wie geht's da weiter. Deshalb fand ich halt die Entscheidung auch, dass mit Andromeda keine direkte Fortsetzung, sondern dass man quasi so einen Schritt zur Seite und dann nach vorne gemacht hat, so in der Theorie sehr gut. Und deshalb hoffe ich auch, dass man das mit jetzt Mass Effect 4 oder 5, je nachdem, wie man es nennen möchte, dass es quasi wieder genauso gemacht wird, dass es halt keine direkte Anknüpfung von der ist und wir führen quasi die Geschichte weiter, sondern dass es, da gab es ja auch schon Hinweise darauf, quasi auch wieder so ein Schritt zur Seite ist, der eventuell dann sogar Andromeda und die Shepard-Trilogie, ich will jetzt nicht sagen zusammenführen, weil die gehören ja doch irgendwo zusammen. Es gibt ja auch in Andromeda einige, so sagen wir mal Fanservice-Bytes. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, weil wie du es halt auch schon gesagt hast, die Shepard-Geschichte ist halt auserzählt. Und auch wenn ich mich freuen würde oder jetzt irgendwann mal gefreut hätte, Shepard wiederzusehen auf diese Art und Weise, ist es halt jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich diesen Teaser gesehen habe und Lyra gesehen habe, war meine erste Reaktion tatsächlich keine Freude, sondern einfach so ein Aufseufzen, weil ich eigentlich lieber gern eine neue Geschichte hätte, als die Shepard-Geschichte auf Teufel komm raus weiterzuerzählen.
Ja, warte, bevor wir weitergehen, ich muss eines vorneweg schicken, das hatte ich vorhin vergessen. Wir werden Dinge spoilern aus den Mass Effect Spielen. Es geht überhaupt nicht anders. Also wenn ihr Mass Effect noch nicht gespielt habt, dann macht es gefälligst. Also ist eh klar, finde ich. Und das Mass Effect 3 ist jetzt 10 Jahre alt, über 10 Jahre. Also ich glaube, jetzt dürfen wir es auch, würde ich sagen. Trotzdem, ne, die Warnung muss immer da sein. Vorsicht, es könnte gespoilert werden. Und zwar genau jetzt, Ray. Welches ist das richtige Ende?
Definitiv Destroy, alles andere, da lasse ich gar nicht erst mit mir reden. Micha, sei vorsichtig, was du jetzt sagst. Das mit dem, ich kann danach vielleicht wirklich nicht mehr mit dir reden, ist ernst gemeint.
Das rote Ende.
Ja, natürlich.
Alle Reaper sprengen, die Geth umbringen, alles künstliche Leben auslöschen.
Also nix für ungut. Das ganze Mass Effect-Universum ist voller Genies. Also sowohl die Salarianer, als auch die Asari, als auch, keine Ahnung, zum gewissen Grad die Menschen. Alle halten sich für super klug. Und dann willst du mir erzählen, dass die es nicht gebacken kriegen, KI wiederherzustellen. Also, weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Ich sehe schon, ne, der Kopfkanon, der wird bei mir auch noch eine große Rolle spielen bei den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ist aber immer, finde ich, auch ein Qualitätsmerkmal für ein Spiel, wenn man anfängt, sich seine eigenen Geschichten zurechtzuspinnen, wie du gerade. Bevor ich sage, was das eigentlich richtige Ende ist, Eileen, welches hast du genommen?
Das eigentlich richtige, aha. Ich seh schon, wo das hinführt. Das wird hier gleich komplett explodieren.
Ja.
Ich tue mich auch sehr, sehr schön mit den Enden. Also ein kleiner Teil von mir, dieser einfach nur pure Trotzteil, denkt sich so das Verweigerungsende, weil ihr könnt mich mal mit diesen drei blöden Enden, die sind alle scheiße. Aber der etwas ernsthaftere Teil von mir, ich muss sagen, dass das einzige Ende, was ich nie gewählt habe, ist das Kontrollende.
Ja,
weil sich das und jetzt fühlt sich einfach für Shepard mies an, muss ich sagen. Also ich habe sowohl das, das Synthetikende genommen, wo man mit dieser Verschmelzung quasi von synthetischem und echtem Leben. Ich muss aber zugeben, dass 99% dieser Motivation war, weil ich Edi nicht verlieren wollte, weil ich Edi als Charakter sehr, sehr gerne hatte. Und sonst taucht sie halt in dieser Endcutscene nicht auf. Und das wollte ich einfach nicht, das ging mir nicht in den Kopf. Aber ich habe auch mehrfach das Destroy-Ende gewählt. Weil es fühlt sich irgendwie richtig für Shepard als Charakter an. Es ist mal so diese Frage zwischen, okay, was möchte ich als Spielerin beim Spielen und was denke ich, was dieser Charakter wählen würde. Und das ist ja immer so eine interessante Frage. Ich finde einfach, das Destroy-Ende macht am meisten Sinn. Aber sie haben es ja absichtlich fies gemacht. Weil ansonsten, wenn man wirklich einfach nur die Reaper destroyen könnte, also zerstören könnte, na, dann wäre das ein super Ende. Alle wären glücklich. Dann, ja, ist ihnen dann vielleicht aufgefallen, dass es zu gut ist. Keine Ahnung, ich kenne den Entwicklungsprozess nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass sie dann gesagt haben, Moment, das ist zu happy-endig. Lass mal noch die Geth töten, lass mal noch Edie töten. Wir müssen diese Entscheidung irgendwie ein bisschen schwieriger machen. Das ist für mich nicht in den Kopf, das ist einfach zu fies. Aber es ist ein passendes Ende, deswegen. Ich glaube, letztlich, ja, Zerstörungsende, auch für mich.
Das ist das Renegade-Ende. Das ist das böse Ende. Das hat ja BioWare, doch, das hat BioWare selbst schon gesagt. Die roten, grünen und blauen Farben waren ja ursprünglich gar nicht für das Spiel vorgesehen, sondern waren eigentlich nur in der Entwicklungszeit sinnbildlich dafür, wie diese Enden ausgerichtet waren. Da war das rote Ende aber auch noch ein bisschen anders, muss man dazu sagen. Es ging zwar auch drum, es wird alles künstliche Leben zerstört, aber ich glaube, die Erde auch mit, weil du sprengst dann irgendwie die Citadel und sowieso alles und dabei wird die Erde, die ja dann am Ende von Mass Effect 3 von der Citadel besucht wird, um sie den Reapern einzuverleiben, wird mitvernichtet. Also du löschst die Menschheit mit aus. Deswegen war das, glaube ich, als das böse Ende vorgesehen. Und mein Ende ist natürlich das Syntheseende. Control bin ich bei euch. Da bin ich einerseits, das wäre nicht mein Shepard gewesen auch, weil ich immer ein netter Shepard war, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die so passiert sind, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Also da habe ich auch gedacht, das wäre nicht mein Charakter. Und da bin ich ein gebranntes Kind von Knights of the Old Republic. Weil am Ende von Knights of the Old Republic stehst du auch vor der Entscheidung, die Starforge, diese Sternenschmiede, die ganze Raumflotten quasi aus dem Nichts erzeugen kann, entweder zu zerstören oder selbst zu kontrollieren. Und ich habe damals gedacht, ja, ist doch Käse, die zu zerstören, die kontrolliere ich doch, um ihre Ressourcen für das Gute einzusetzen. Und dann kommt eine Endsequenz, in der ich als neuer Imperator meine Raumflotten in die Galaxis hinausschicke, um sie zu versklaven. Nur wegen dieser einen Entscheidung, weil ich aus guten Beweggründen dachte, hey, ich kontrolliere das Ding. Deswegen haben wir da schon gedacht, bei Mass Effect, das macht ihr nicht nochmal mit mir, BioWare. Control nehme ich nicht. Also Synthese. Können wir hier nicht alle in Frieden zusammen miteinander verschmelzen? So.
Das ist, ich muss tief durchatmen. Also ich finde das Syntheseende tatsächlich das Allerschlimmste. Ich würde jedes andere Ende wählen, weil ich weiß nicht, da kickt vielleicht bei mir auch so dieses körperliche Autonomie, finde ich sehr wichtig und keine Ahnung, eine, also ich finde, da ist halt schon eine Logik in der, ein Fehler in der ganzen Logik, wie das Ende auch präsentiert wurde. Die ganze Zeit wird darüber geredet, dass es quasi, dass Evolution ja eigentlich kein Ende hat und dann übrigens, das ist die finale Stufe, danach geht's nicht weiter mit Evolution, wird so ein bisschen präsentiert. Und ganz ehrlich, was ich am allerschlimmsten fand, war, auch wenn man das in der Cutscene gesehen hat, das Ende impliziert halt, dass das Bewusstsein in alle reaperfizierten Kreaturen zurückkehrt. Das heißt, man hat das Mass Effect-Äquivalent von Zombies nur mit einem Bewusstsein und die Tatsache, dass dann da lauter quasi Menschen, Asari, Karianer da sind, die einfach in Zombie-Körpern gefangen sind, aber vielleicht ihr altes Bewusstsein zurückhaben. Holy shit. Das hat mich richtig fertig gemacht, dieser Gedanke.
Ja, weiß nicht. Das können ja wie die Ghule in Fallout. Die können ein ganz normales Leben führen in den Kanalisationen, wo wir sie dann hinstecken, um sie nicht immer sehen zu müssen.
Ja, aber okay, gut, das ist rote Ende, das Renegade-Ende ist.
Es ist ja, es ist ja das rote Ende, womöglich sogar Kanon. Ne? Zumindest hat jetzt dieses Artwork, was sie beim N7 Day veröffentlicht haben, darauf hingedeutet, weil da ja ein neues Masseportal, Mass Relay, gebaut wird von den Menschen offensichtlich. Also am roten Ende ist es ja so, dass auch die Masseportale zerstört werden. Und wenn da neu gebaut werden, also muss jetzt nicht natürlich das heißen, kann auch sein, dass sie irgendein anderes bauen, um irgendwo anders hinzureisen, aber es könnte darauf hindeuten, dass das rote Ende tatsächlich das Kanonische ist und auch, weil Shepard in diesem roten Ende, das ist das einzige Ende von Mass Effect, an dem Shepard überleben kann.
Einmal das, aber ich würde auch sagen, einfach weil das einfachste Ende für BioWare wäre.
Das stimmt.
Also, das klingt ein bisschen komisch, aber im Prinzip ist es ja, alle anderen Enden haben halt eine noch größere Implikation auf das komplette Universum. Weil wenn du sagst, selbst wenn du sagst, dass es die die komplette KI ausgelöscht hat beim Destroy-Ende, beim Zerstörungsende. Wie gesagt, ne, das ist was, wo man sagen kann, das lässt sich super leicht einfach sagen, ach nee, wir wissen ja, wir haben ja nicht vergessen, wie man KIs macht, da sind sie wieder. aber wenn du halt das Controller-Ende hast, dann hast du überall Reaper rumhängen. Dann das sind einfach überall einfach Reaper. Und was ähnliches ist es halt dann eigentlich noch extremer ist es beim Synthese-Ende, weil da hast du, ja Ente, bei der Synthese-Ende, genau, beim Synthese-Ende, weil da hast du ja nicht nur die Reaper, die dann überall sind, sondern du hast ja auch einfach diese ganzen Reaper Forces, die du immer hattest, also. Und das, glaube ich, einfach, kann ich mir richtig gut vorstellen, wie du einfach, keine Ahnung, auf der neuen Version der Citadel ist und im Hintergrund ist dann einfach ein, keine Ahnung, Reaper-Turianer, der, keine Ahnung, kehrt, weil er jetzt Hausmeister ist, weil er aus den Kanalisationen rauszukommen, in die Micha ihn stecken möchte.
Ich finde den Gedanken fast doch schöner, die großen Reaper dann da rum stark sind zu sehen, keine Ahnung, die stellen dann Felder auf den Planeten oder so.
Ja, das ist doch wunderschön. So wie halt, ja, das sind dann halt die verrichten dann halt die Arbeiten, die sonst keiner machen möchte. Also, ja.
Okay, Sklaverei, also cool.
Ja, das ist ja nicht mein Ende, das Control-Ende, das ist ja ihr, also das Synthese-Ende, da sind wir alle Freunde. Ja, alle ein Bewusstsein sozusagen. Das ist aber, finde ich, schon halt genau der Kern der Sache, wenn man die Trilogie fortsetzt. Ne? Wenn es jetzt das rote Ende wäre, würde ich schon mal davor sitzen und sagen, nicht mein Mass Effect. Ne? Weil es ist halt einfach nicht das Ende, das ich für mich in meinem Kopfkanon durchargumentiert habe, in wirklich langen Überlegungen. Das ist ja eine große Stärke der Serie, dass man manchmal vor dem Bildschirm sitzt und einfach nichts wählt, weil man denkt, was soll ich jetzt machen? Und gerade wenn ich halt das so sehr durchdacht und für mich wirklich halt also da gesessen habe und überlegt, was ist für mich jetzt die richtige Zukunft dieser Milchstraße? Und dann kommt BioWare und sagt, ja, cool, aber nee, es ist doch das andere Ende. Das würde ich einfach nicht wollen. Also es ist wirklich ein Dilemma, vor dem sie da stehen, wie sie das dann später darstellen. Und alle Enden aufgreifen können sie auch nicht, sonst müssen sie 3 Spiele entwickeln. Also wird wirklich schwierig.
Ja, deshalb war es ja auch einfach so im Kern so klug, was sie mit Andromeda gemacht haben. So dieses, nee, wir entscheiden uns gar nicht.
Ja.
Wir gehen einfach in eine andere Galaxie. Aber ja, dadurch, dass sie halt auch einfach nicht nur impliziert haben, sondern auch Liara gezeigt haben, ne, entweder sie sagen, okay, nee, wir erfinden ein Paralleluniversum, in dem das alles gar nicht passiert ist. Oder ja, also mittlerweile traue ich denen da halt alles zu. Oder ja, sie entscheiden sich halt für ein Ende. Und das ist halt. Das dürfte auf jeden Fall für Diskussionen sorgen. Ich meine, im erweiterten Universum bei Dragon Age haben sie es ja gemacht, zum Beispiel in den Comics, da haben sie sich dann halt auch zum Beispiel halt für Alistair als König entschieden und um halt eine bestimmte Geschichte erzählen zu können. Aber das ist halt das erweiterte Universum, das sind halt die Comics. Das ist halt was anderes als jetzt bei Mass Effect, wenn du wirklich überlegst, wie führst du das Ganze einfach weiter. Und also allein dadurch, dass sie halt Liara gezeigt haben, haben sie einfach, glaube ich, schon wirklich den Verschwörungstheorien Tür und Tor geöffnet. Aber das macht ja gerade beim BioWare und gerade beim Mass Effect Fandom auch so unglaublich viel Spaß, dazu zu gucken, vielleicht mitzumachen. Also allein so die Zeit, auch nachdem Mass Effect 3 veröffentlicht wurde, das war ja die Zeit, in der ich auch gerade so angefangen habe, über Videospiele zu schreiben. Und ich weiß noch, also ich habe das damals auch beendet. Ich weiß nicht, ob ich euch diese Geschichte mal erzählt habe. Ich habe, weil ich nicht gespoilert werden wollte, habe ich es halt alles sehr, sehr schnell durchgezogen. Und ich habe so diesen finalen Kampf um, ich glaube, es war 2 oder 3 Uhr morgens, nachdem ich, keine Ahnung, 3 Tage am Stück gespielt hatte. Und ich dachte, ich habe einen Fehler begangen. Ich habe halt auch da das Destroy-Ende, aber einfach nur, weil ich so übermüdet war, dass ich überhaupt nichts mitbekommen habe. Ich habe mich für irgendeins entschieden. Und ich dachte einfach, ich habe einen Fehler gemacht, dass irgendwas schiefgelaufen ist, weil ich dachte, das ergibt ja gar keinen Sinn, was hier gerade passiert. Und war richtig fertig. Und dann habe ich gedacht, okay, du hast es jetzt erlebt, bist einfach verstört und schläfst nochmal und versuchst es am nächsten Tag nochmal. Und dann war halt dasselbe wieder. Und ich einfach, nee, das kann nicht sein. Und ich habe dann, ich glaube, ich war eine Woche lang einfach nicht nur tief traurig, also es war wirklich richtig schlimm, es hat mich so hart getroffen. Mhm. Und dann war ich so tief drin in Verschwörungstheorien. Diese ganze Indoctrination Theory, die es damals gab, da war ich quasi mit drin. Und dann habe ich angefangen, Fanfiction zu lesen, bis keine Ahnung, lange später. Da war ich dann einfach, ich musste meine eigene geistige Gesundheit retten. Und da hat mir Fanfiction dabei sehr geholfen.
Ja, ich finde aber, hey, du hättest eigentlich schon mit Variante 1 gehen können, auch was deinen Kopfkanon angeht, weil ich meine, guck dir Shepard doch an am Ende auf der Citadel. Der hat gerade einen Krieg hinter sich, ist irgendwie halb tot, also so wie du halt, wenn du sehr, sehr müde bist, und dann steht man halt nur noch da und sagt, ja, komm, alles zerstören. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, darüber nachzudenken. Jetzt, es ist 5:05, jetzt weg damit. Hätte funktioniert für mich.
Das ist, wie man einen intergalaktischen Krieg beendet.
Ja.
schon sind wir bei den Kriegsverbrechen.
Ach, hör mir auf. Man muss dazu sagen, wir haben uns vor diesem, das war mein Fehler, wir haben uns vor diesem Podcast schon ein wenig unterhalten über unsere Mass Effect-Erlebnisse. Und es gibt ein paar, die ihr schon kennt, wenn ihr diesem Podcast regelmäßig folgt, weil ich sie hier schon erzählt habe. Der Kern des Ganzen ist auch für mich, ich gehe mit diesem Abenteuer so, wie ich es gespielt habe. Ich habe alle Mass Effects gespielt zu einer Zeit, als es keine Guides gab. Das heißt, ich hätte nicht mal min-maxen können, wenn ich gewollt hätte. Ich wusste nicht, wie ich wen retten kann und wo. Aber ich wollte es auch gar nicht in dem Fall, sondern ich denke mir halt, die Mass Effect-Kampagne, so wie ich sie erlebt habe und mit den Menschen, die darin gestorben sind, das ist mein Abenteuer, ne? Das ist mein Mass Effect-Kanon. Und ja, ich habe Morden Solos erschossen in Mass Effect 3. Kaltblütig in den Rücken, weil, oder ich weiß nicht, schießt man ihn in den Rücken oder ist er? In meinem Kopfkanon wollte ich ihm nur ins Bein schießen, aber naja, ist dann doch anders gelaufen. Weil er ja in Mass Effect 3 ja die Xenophage kurieren möchte, diese Krankheit oder diese gentechnische Engineering-Dings, wie sagt man denn, also dieses Gen-Dings, was die Kroganer davon abhält, sich massenhaft zu reproduzieren, wo dir aber vorher die Salarianer sagen, zu den Morden ja auch gehört, die dieses Ding in die Welt gesetzt haben, diese Krankheit, hey, wir helfen dir nur im Krieg gegen die Reaper, wenn du verhinderst, dass eben genau diese Krankheit kuriert wird, wenn die Kroganer nicht wieder sich so multiplizieren können, weil sonst haben wir Angst davor, dass sie wieder eine Rebellion starten, was ja ursprünglich der Grund dafür war, dass diese Genwaffe da überhaupt eingesetzt wurde. Und ich dachte mir, klingt sinnig, weil ich die Salarianer, ne, als besseren Alliierten angesehen habe, weil die haben halt Raumschiffe, die sind unglaublich clever, haben eine großartige Forschung und Wissenschaft, ne, ich meine, sie haben eine Genwaffe gebaut, um sie gegen die Kroganer einzusetzen, und die Kroganer sind halt einfach Echsen mit harten Schalen und vielen Muskeln. Das brauche ich nicht. Ich brauche Leute, die im Weltraum mit ihren Weltraumwaffen kämpfen können gegen diese riesigen Weltraumtintenfische, die uns alle angreifen. Deswegen war es für mich vollkommen klar, dass diese Xenophage nicht kuriert werden darf. Und dann triffst du eben Morden, mit dem du vorher schon zusammengearbeitet hast, der das aber dann machen möchte und sich auch nicht überreden lässt, darauf zu verzichten. Und dann hast du halt dann wird dir diese Renegade-Option angezeigt, schießen. Und nicht so, ich habe wirklich in dem Moment gedacht, das ist die einzige Option, um zu verhindern, dass er das jetzt macht. Und ich liebe Morden Solos. Ja, das ist mein Lieblingscharakter aus Mass Effect 2. Ich habe mit ihm gesungen, also eher auf dem Bildschirm, ich davor, diese Gilbert und Sullivan Sachen, die er so, ne, einmal irgendwie Salarian Scientist und bla. Und dann habe ich ihn erschossen. Und mein Gott, es ist ein Stich in mein Herz. Aber es war notwendig, es war Krieg, ich musste eine Entscheidung treffen und dabei bleibe ich jetzt.
Red dir das nur schön. Dein Massenmord.
Ich bin einfach so fassungslos. Es ist wirklich, vor allem du hättest ihn sogar überreden können, die Option gibt es tatsächlich.
Ja, das habe ich jetzt hinterher erfahren dann.
Ja, es ist ja immer so, ich meine, da gebe ich dir halt recht, das ist halt wirklich so das Großartige, dass du halt Entscheidungen triffst und dann, ich meine, klar kann man irgendwie ein früheres Safe-Game laden, aber ne, das macht die alles ja auch so persönlich. Ich meine, diese Entscheidung war halt super spannend, ja. Also, aber ne, man merkt dann, ich habe Paragon gespielt bis zum Renegade-Ende offenbar. Also meistens zumindest, manche Leute tritt man halt einfach aus dem Fenster. Das passiert halt einfach, auch wenn man eigentlich alles gut meint. Aber das war halt wirklich, wo ich halt immer so diese Salarianer, wo ich gedacht habe, ja, alles, was du sagst, stimmt halt. Aber da denkt man auf der anderen Seite, die haben halt trotzdem Genozid betrieben und finden das richtig okay. Na, und das ist, wo ich sage, will ich solche Alliierten haben?
Ja,
weiß ich nicht.
Aber um sich selbst zu retten.
Na, sie haben ja danach trotzdem geholfen. Also ich meine, das ist halt, sie sind halt immer so ein bisschen bockig und sagen, ja, ihr macht das oder wir helfen euch nicht. Ja, aber ihr sterbt dann halt auch.
Das stimmt.
Und das ist dann halt das, wo die meisten sagen, ja, okay, vielleicht hast du doch recht.
Haben sie nicht auch ursprünglich Hirogana überhaupt erst abgeliftet, also von einer primitiven Spezies halt zu einer intelligenten hochgezogen, um gegen die Rachni wiederum kämpfen zu können, gegen diese Insektenmonster, die ursprünglich mal die Galaxis heimgesucht haben?
Absolut.
Ha ja, okay, ne, mal, also hat alles zwei Seiten. Ne? Aber was für eine schwierige, also in dem Fall war es ja wirklich so eine Trigger-Entscheidung, ne, dass ich denke, okay, ich habe jetzt ist es hier ein Zeitlimit, ne, du hast nur eine gewisse Zeit, um diesen Schuss auszulösen und ich dachte, okay, es muss jetzt sein, ne, also wirklich so eine Spontanitätsentscheidung, während andere Dinge, die du entscheiden musst, ja, dir immerhin länger Zeit lassen. Also wie am Anfang in Mass Effect 1, wie man auf Würmeier steht und vor der Wahl steht, Rex zu erschießen oder halt nicht. Meine Güte. Keine Angst, ich habe ihn nicht erschossen. Ne? Das sage ich an der Stelle dazu. Wenn ich ihn allerdings erschossen hätte, wäre es die einzige Möglichkeit gewesen, Mordin Solus zu überreden, diese Xenophage nicht zu kurieren und die Kroganer trotzdem dazu zu bringen, mir zu helfen mit den Salarianern zusammen am Ende. Dafür hätte aber Rex sterben müssen. Wusste ich bis gestern nicht, als ich das in dem Wiki nachgelesen habe. Also irgendwo ist immer was Schreckliches.
Das ist das Schlimme daran, dass tatsächlich eigentlich so das Worst-Case-Szenario von allen belohnt dich dann so mit den Streitkräften quasi am meisten. Aber das muss man dann halt schon entweder seit dem ersten Teil geplant haben, weil man kaltblütig ist und Rex erschießt. Wie eine furchtbare Person.
Ha, Moment, wer?
Ja, nein, nicht du. Du wusstest das ja nicht. Sonst hättest du es wahrscheinlich gemacht.
Ach so, du meinst niemand Konkretes. Nein, das hätte ich nicht gemacht. Natürlich nicht. Nein, deswegen, ich sag ja, ich hätte das niemals min-maxen wollen. Deswegen hätte ich auch nie in einen Guide geguckt. Jetzt hinterher zu schauen, was hätte sein können in einem Paralleluniversum, auf dem dann das nächste Mass Effect basiert, laut Ray, das ist ja was anderes. Aber ich würde jetzt niemals ein Mass Effect neu anfangen und andere Entscheidungen treffen. Es ist so, wie es ist. Und das ist gut.
Super spannend. Sorry.
Du zuerst, ja, ich muss aber auch sagen, abseits davon, dass du dir Genozid schön redest, ich meine, kann man ja machen, Mass Effect. Es ist ein Spiel, ne? Aber auch die Tatsache, dass du sagst, Mordin ist dein Lieblingscharakter aus dem zweiten Teil und dann komplett ignorierst, was er will. Weil ich meine, letztlich, du machst im zweiten Teil schon diese Reise mit ihm durch, lernst halt, dass er auch mit für die Genophage quasi verantwortlich war, zumindest für die Verteilung. Und dass er das in dem Moment für richtig hält.
Ja, das ist ja auch
das
richtig.
Ist ja auch, dass alle Salarianer das für richtig halten. Und dann wächst Mordin als Charakter. Und dann lernt er neue Dinge und er lernt andere Perspektiven. Und dann merkt er halt für sich, okay, das war ein Fehler. Und die anderen Salarianer halten aus Angst vor der Vergangenheit weiter daran fest, statt vielleicht halt mal mit den Kroganern zusammenzuarbeiten und gemeinsam was aufzubauen oder so, was dafür sorgt, dass wir uns nicht wieder bekriegen. Nee, die haben Angst. Und Mordin merkt das dass das ein Fehler war und dass er halt einfach vorschnell irgendwo gehandelt hat und will diesen Fehler korrigieren und du sagst, nee. Nee, sorry, also mir sind die Salarianer einfach lieber als Kampftruppe.
Ja, hallo, die Reaper fressen gerade meinen Heimatplaneten. Wir können doch hier keine politischen Philosophien durchdiskutieren. Aber du hast es sehr schön gesagt, ja, ist natürlich richtig.
Okay, dann muss ich jetzt aber auch wissen, wie war das bei dir mit Tali und Legion?
Also,
oh Gott,
ja.
Ich habe so Angst vor dieser Antwort.
Also, Tali ist tot. Vielleicht können wir so mal anfangen. Tali ist in Mass Effect 3 nicht mehr am Leben, weil ich sie...
Ich verlasse diesen Podcast.
Du wirst sie jetzt gleich verlassen, wenn du den Grund hörst dafür. Ich habe sie nämlich in Mass Effect 2 mit Miranda betrogen, weil ich zuerst Tali als Romance-Option gewählt habe und dann aber Miranda. Und dann wird Tali illoyal und stirbt am Ende von Mass Effect 2 bei der Mission, die ich ihr zuteile. So, jetzt dürfte... Dafür geißle ich mich bis heute. Ich bin nicht glücklich damit. Auch mit meinem eigenen Verhalten nicht in diesem Spiel. Es ist zum Glück ein Spiel und nicht das echte Leben. Nichtsdestotrotz ist meine Geschichte. Ja. Und auch mit der gehe ich jetzt. Weil das ist das, was in meinem Mass Effect-Universum meine stinke Socke von Shepard, ne, was der gemacht hat, dabei bleibt's jetzt.
Würde mir ja zum Glück nicht passieren.
Ich erinnere mich gerade dran, dass du mir das schon mal erzählt hast und ich weiß, ich merke jetzt einfach, dass ich einen kompletten Memory Wipe bei mir selbst durchgeführt habe, um weiter mit dir arbeiten zu können.
Ja, ja, so haben wir alle dunkle Flecken auf unserer Shepard-Biografie, alle bestimmt, auch ihr. Ja, wen hast du aus dem Fenster getreten? Was war das nochmal für eine Geschichte?
Also, es gibt ja, ich weiß es gar nicht mehr so genau, es war in Mass Effect 2, also ich habe immer so ein Problem mit den Interrupts, also im zweiten Teil gab es immer quasi diese Paragon und Renegade Interrupts, das heißt, da ist halt irgendwann so ein Quicktime-Event aufgeploppt. Kann sein, dass ich da manchmal, dass da irgendwas in meinem Hirn gekickstartet wurde, deshalb ich immer draufgeklickt habe, egal was es war. Ich musste, als ich dann bei späteren Durchläufen wusste, das passiert wieder und manchmal habe ich tatsächlich versucht zu variieren, erfolglos, da habe ich dann immer den Controller weggelegt, weil ich einfach wusste, ich drücke einfach drauf. Auf jeden Fall gibt es an einer Stelle, ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich, da ist man auf Ilium auf einem Planeten und sucht jemanden und da ist, glaube ich, ein
Söldner.
Ja, es ist ein Söldner und der sagt irgendwas und es gibt da so ein Renegade-Interrupt und wenn man den macht, tritt man diesen Söldner einfach aus dem Fenster und es kann sein, dass mir das passiert ist.
Ah ja.
Ein paar Mal.
Okay.
Es kann sein, dass mir das auch jedes Mal passiert, aber da fühle ich mich auch nicht schlecht.
Nee, der ist auch schon ziemlich scheiße. Der hat es ein bisschen verdient. Das muss man einfach so sagen.
Ist eine der schönsten Stellen im Spiel, muss man so sagen.
Ja. Manche Menschen haben es verdient, aus dem Fenster getreten zu werden.
Ich möchte jetzt eine Fanfiction, so ein Zeichentrickfilmchen, wie die Familie von diesem Söldner zu Hause sitzt und die Kinder sagen, Mama, wann kommt Papa eigentlich nach Hause? Und Mama sagt, Shepard hat ihn aus dem Fenster getreten.
Nein, der ist gestolpert, der ist gefallen. Es war so eine Baustelle, da war was auf dem Boden und der war halt da, obwohl er nicht hätte da sein dürfen, war abgesperrt und dann ist aus dem Fenster gefallen. Unfälle passieren und ich hoffe, diese Kinder lernen was daraus und gehen halt nicht einfach so auf Baustellen.
Okay, okay. Um die Frage von Elin zu beantworten, die Quarianer und die Geth, ich habe mich natürlich für die Quarianer entschieden, weil ist künstliches Leben wirklich Leben? Ja, das, wie geil es von diesem Spiel halt auch gerade in Mass Effect 3 ist, dich halt immer wieder vor diese philosophischen Entscheidungen irgendwie auch zu stellen, wo du ja sagen musst, okay, gerade bei Salarianern und Kroganern, wer soll leben? Ja, also du entscheidest ja nicht nur, wer soll dir helfen im ersten Moment, sondern wirklich über Gedeih und Verderb einer ganzen Spezies. Und bei den Quarianern und bei den Geth ja auch, saß ich da und hab mir gedacht, ja, okay, die Geth sind aber Roboter. Sind Roboter schützenswertes Leben oder dann halt doch diese Quarianer, die sie von ihrer Heimatwelt vertrieben haben, auf diese Battlestar Galactica-Flotte, wo nur noch ein paar Überlebende übrig sind? Wäre es jetzt richtig, die Geth zu bevorzugen, die ihnen das angetan haben? Andererseits, die Quarianer haben die Geth halt erschaffen und versklavt, aber kann man einen Roboter versklaven? Versklave ich hier meinen Spielerechner? Versklave ich dieses Mikrofon? Ich weiß es nicht, aber ich habe dann gesagt, okay, ich helfe den Quarianern. Leider, Tali konnte leider nicht bei uns sein, aus unbekannten Gründen, aber da habe ich gegen Legion entschieden und kasteit mich meine Freundin, die ein großer Fan von Legion ist, als Charakter. Er war ja auch ein toller Charakter, muss man sagen. Aber für mich war das halt ein Toaster mit Stimme. So, und entsprechend habe ich ihn abgeschrieben.
Wow.
Ich kann nicht mal, ich weiß nicht mal mehr, was ich sagen soll. Also
ich habe auch gedacht, wir schreien mehr, aber du machst uns einfach sprachlos. Also
ich bin einfach fertig. Ich muss mich kurz auf den Boden legen und irgendwie meine Lebensentscheidungen überdenken, die dazu geführt haben, dass ich dieses Gespräch gerade mit dir führe. Also, Micha, ich kann erst wieder mit dir reden, nachdem wir einen Marathon aller Staffeln Star Trek gemacht haben, die es jemals gab, okay, die sich regelmäßig mit dieser Frage auseinandersetzen.
Ja, das stimmt,
Also mindestens Voyager und TNG müssen wir gucken.
Das kenne ich natürlich alles. Allein schon die Gerichtsverhandlung, ne, ob Data ein Lebewesen ist, es ist fantastisch. Aber genau das sind diese Szenen, die dann bei mir im Hinterkopf ablaufen, und über die ich nachdenke. Es ist so toll, wie toll ist Mass Effect. Ne? Also jetzt mal unabhängig davon, dass ich in euren Augen jetzt durch bin für immer mit dem, was ich da entschieden habe. Ich meine, was Shepard entschieden hat in meinem Mass Effect, das bin ja nicht ich. Mhm. Ne? Also das sind ja quasi Dinge, die der Charakter, aber wie toll es einfach vom Spiel war und was das Worldbuilding angeht, diese Fragen aufzuwerfen. Und das ist auch für mich so eine Sache, wenn ich überlege, was das nächste Mass Effect halt wie das sein soll und was es in mir auslösen soll, dann ja auch wieder solche Fragen zu stellen und dafür zu sorgen, also nicht natürlich eins zu eins dieselben, aber halt dafür zu sorgen, dass ich vor dem Bildschirm sitze und mir denke, wow, okay, darüber muss ich nachdenken. Das ist doch jetzt wirklich eine, also das hat mehr Tiefe, als einfach nur im Spiel auf den Button zu klicken. Und wo das nicht funktioniert hat, leider, war halt Mass Effect Andromeda. Das war die eine Sache. Ich fand Andromeda wirklich nicht übel. Also ich habe das gerne durchgespielt. Ich fand, es sah schick aus. Und es war halt mehr Mass Effect, geiles Design von den Sachen und so. Aber für mich war dieses, wie sie diesen Helios-Cluster gefüllt haben, ne, diesen Teil der Andromeda-Galaxie, wo man hinreist, mit den Cat und den Angara, das fand ich zu platt. Weil die Cat hätten so cool sein können, aber ihre Story, die ich mir auch zuerst so, da wieder der Kopfkanon, die ich mir so zurechtgelegt hatte, war dann nicht das, was ich erwartet hätte. Also unabhängig davon, dass der Bösewicht der Archon hieß und wenn der Bösewicht nur ein Artikel hat und dann ein Nomen, ist alles falsch. Das hätte BioWare da schon lernen müssen und nicht danach den Monitor in Anthem und, ach Gott, in Destiny gibt es auch so ein paar der Wächter und also alles, das ist immer schlimm. So, was ich aber gedacht habe, ist, die Story von Andromeda ist ja, die Cat verwandeln, ist ein Spoiler übrigens, aber ich habe schon gesagt, ne, ihr habt das gespielt zu haben jetzt. Die Cat verwandeln Angara in neue Cat, weil sich die Cat selbst nicht fortpflanzen können. Und das ist eigentlich eine coole Motivation, wenn man es so dreht, dass man sagt, naja, die Cat machen das, um selbst nicht auszusterben. Es ist die einzige Möglichkeit, die sie haben, als Spezies zu überleben, zu erobern. Weil sie halt diese Gentechnologie nicht haben und sich ihre eigene Fortpflanzung irgendwann abgegentechnologisiert haben. Und dann wäre dieser Archon, ne, so doof sein Name, ist ja eine regelrecht tragische Figur, weil er dazu gezwungen ist, andere zu versklaven und in sein eigenes Volk umzuwandeln, um diesem Volk halt sein Überleben zu ermöglichen. Aber Andromeda macht nichts draus. Es ist dann einfach nicht so. Der Archon ist einfach ein Depp. Und diese Story, dieses, dass die davon getrieben sind oder so, nee, sind einfach, die Cats sind einfach Deppen, wo eindeutig feststeht, die mögen wir nicht, die machen hier etwas, was nicht okay ist. Also hätten sie auch so gemacht, aber hätte mir halt gewünscht, dass sie einfach, dass da mehr Tiefe drin ist. Und das war nicht mehr die Tiefe, die halt ein Mass Effect hatte, früher für mich.
Ja, das stimmt. Es war immer eine Herausforderung, quasi so nach den vielen Fragen, die halt eine komplette Trilogie, das muss man ja auch dazu sagen, dass die Spiele einfach ja aufeinander aufgebaut haben und dass wir die jetzt vor allem als großes Ganzes sehen und nicht oft als einzelne Spiele, weil die einzelnen Spiele an und für sich waren an manchen Punkten auch nicht so tief, muss man ja auch mal dazu sagen. Also gerade, ich werde jetzt gleich mit vielen unbeliebten Meinungen kommen. Ob die so an deine rankommen, weiß ich nicht, aber ich versuche es einfach mal.
Meine Meinungen sind unbeliebt, ich verstehe nicht, was.
Ja, gut, okay. Lassen wir das einfach mal. ich mochte Mass Effect 2 gar nicht so gerne, weil ich halt fand, dass das keinen wirklich guten roten Faden hatte. Also ja, halt mit den, na, also es hatte schon irgendwie einen roten Faden, aber ich fand, es war für mich eine Zusammenstellung an mehr oder weniger DLCs, die so einen vagen roten Faden hat, der es zusammengehalten hat, weil man fast jeden Charakter hätte rausschneiden können und das gleiche Spiel erhalten hätte. Ja, das und noch ein paar andere wahrscheinlich unbeliebte Meinungen zu Mass Effect 2. Genau, also das hat mir nicht so gut gefallen. Und wenn man sich halt die Spiele einzeln anguckt, dann kommt man nicht so auf die Tiefe, die die ganze Trilogie für sich hat, durch die Entscheidungen, die getroffen werden und vor allem dann halt in Mass Effect 3, wo man einmal die Konsequenzen einfach sieht und vor allem auch die schwersten Entscheidungen treffen muss. Ich habe ja damals Andromeda getestet und jetzt kommt für GameStar und GamePro und jetzt kommt meine zweite unbeliebte Meinung. Ich bin, wie gesagt, die Person, die den Test geschrieben hat und ich weiß nicht, ob ich die beste Wertung weltweit gegeben habe, aber zumindest bin ich da mit relativ weit oben, was das angeht, aus diversen Gründen. Einmal, weil ich will jetzt gar nicht auf diesen ganzen technischen Aspekt eingehen, aber ich hatte halt die ganzen Probleme und Fehler nicht, die es einfach, die viele hatten und um die es gerade zum Release halt sich viel gedreht hat, die hatte tatsächlich niemand von uns. Ich glaube, insgesamt haben 5 Leute oder sowas zu dem Zeitpunkt reingeguckt und niemand hatte die in dem Ausmaß. Und das Zweite war halt einfach, weil ich mochte, und das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, mein Fehler, aber mein Hintergedanke einfach, ich mochte das Potenzial von Andromeda gerne. Ich mochte den Grundstein, den Andromeda für mich für eine neue Geschichte gelegt hat. Dieses, ich bin großer Fan von so Aufbruchstimmungsgeschichten. Dieses, wir kommen irgendwo neu an und hier ist einfach noch nichts oder nicht viel und da machen wir was draus. Und das ist halt eine Art von Geschichte, die ich gerade im Sci-Fi unglaublich spannend finde. Nicht einfach nur irgendwo hinzukommen und da ist schon eine komplette Welt und das ist oder ein komplettes Universum, das schon ausgearbeitet ist, wo es einfach, wo schon eine große Legacy und große ja, eine große Vergangenheit ist, über die auch geredet wird, so wie in der Shepard-Trilogie, wo ich es super spannend fand. Aber ich fand es eben gerade interessant, dass Andromeda sich halt dagegen entschieden hatte und gesagt hat, okay, wir setzen jetzt einen Grundstein und bauen da drauf aus. Und dass man da halt nicht gleich mit den großen philosophischen Fragen kommt, war für mich voll okay. Ich mochte halt, wie gesagt, diesen ganzen Aufbaucharakter. Und das war halt auch mal, wo ich gesagt habe, wenn man das halt nicht mag, dann wird man auch Andromeda nicht mögen. Was ja dann leider bei vielen der Fall war. Aber ich, wie gesagt, ich mochte halt das Potenzial und so diese Grundidee. Und ich bin halt vor allem, da war ich sehr erfolgreich, mich darin selbst zu überzeugen, zu sagen, ich versuche das Spiel nicht zu sehr mit einer kompletten abgeschlossenen Trilogie zu vergleichen, weil das wäre nicht fair gewesen. Weil egal, ob es darum geht, die Beziehungen, die man aufgebaut hat im Rahmen der Shepard-Trilogie, das lässt sich natürlich nicht auf ein einzelnes neues Spiel mit neuen Charakteren beziehen. Deshalb habe ich immer versucht, das ein bisschen getrennt voneinander zu sehen, auch wenn ich halt einfach Fan natürlich der Shepard-Trilogie bin.
Ja. Also ich gebe dir komplett recht mit Andromeda, weil ich damals auch, was ich an Andromeda so reizvoll fand, genau wie du, war dieser Aufbruch ins Ungewisse. Ne? Also auch wieder so ein bisschen der Star Trek-Gedanke, wir kommen in einen Teil des Alls, den wir noch nicht kennen. Die Milchstraße kennen wir ja, mehr oder weniger. Ja, dass dann die Reaper noch von außen kommen und halt man hin und wieder in der Mass Effect-Trilogie halt neue Dinge findet dort, die Leviathane und sonst was, okay. Aber so mehr oder weniger ist es halt erforscht, aber jetzt kommen wir wirklich in eine Ecke, da war noch nie, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist, ne? Siehe halt Raumschiff Enterprise. Und das ist exakt meine Lieblingsart von Weltraumsetting. Ein Tor wird aufgestoßen zum komplett Unbekannten und ich gehe hindurch, in dem Fall noch zusammen mit 5 anderen Archen voller Leute, aber egal, und kann das halt erforschen und erkunden und rausfinden, was es dort alles an Wundern zu entdecken gibt. Also, habe mich riesig drauf gefreut, fand dann halt, ne, wie gesagt, die Wunder, die ich entdecke, jetzt nicht so gut. Also schon zum Teil diese Ruinen zum Beispiel, wie man findet, ne, unterhalb der Planeten, diese Höhlen mit ihren seltsamen Apparaturen, wo du dich dann auch ein bisschen durchrätseln musst, das fand ich großartig. Ich dachte, wow, okay, cool, also das hat jetzt auch richtig Tiefe, das hat Vergangenheit. Und ja, ich hätte mich auch gefreut zu sehen, was sie daraus noch machen können. Vielleicht hätten sie auch die Cap noch ein bisschen mehr in der Tiefe ausarbeiten können in folgenden Andromeda-Teilen. Ist dann leider nicht passiert. Aber ja, also bin ich voll dabei. Mass Effect 2 hast du absolut unrecht.
Starke Meinung hier.
Zu Mass Effect 2 oder zu Andromeda?
Alle.
Ach so.
Aber es gibt halt einfach, du merkst halt, es gibt teilweise für gewisse Entscheidungen oder Ansichten bei einem Mass Effect gibt es halt keinen Kompromiss. Es ist wirklich, in meinem Kopf, es muss so sein, dass es richtig, anders geht nicht. Es ist, spricht ja auch irgendwo für die Reihe, dass es halt so viele verschiedene Entscheidungen auch gibt, wo ihr dann halt so stark dahinter steht. Aber es ist auch schon krass.
Ja, total. Ja, auch dass es halt so lange noch in Erinnerung bleibt. Ich meine, es sind 10 Jahre vergangen seit Mass Effect 3. Das ist ja, was in der Zeit alles passiert ist. Die Welt war eine andere 2012. Aber ich weiß noch, wie gestern, als ich Mordin Solus erschossen habe. Oder halt all die anderen Sachen, die man erlebt halt, als man die Leviathane zum ersten Mal trifft. Blöderweise in einem DLC. Das ist für mich auch noch so ein Aspekt. Wir hatten Ray, Lisa und ich schon im Dragon Age Podcast drüber gesprochen. Es ärgert mich bei BioWare, ich verstehe, warum sie es am Ende machen, aber es ärgert mich trotzdem, dass manchmal wirklich wesentliche Teile einer Geschichte ausgelagert sind in einen DLC. Auch Arrival, ne, wo du ein Sternentor, oder kein Sternentor, ein Masse-Relay, ich bin in einem anderen Universum gerade unterwegs gedanklich, ein Masse-Relay zerstören musst, durch das die Reaper verfrüht schon in die Galaxis reinströmen könnten. Was auch eine sehr coole Geschichte einfach ist, weil sie diese Bedrohung der Reaper plötzlich sehr greifbar und sehr nah macht, wo sie halt bis dahin nur sehr nebulös waren, man nicht wusste, wann kommen die überhaupt. Ja, ist ein Teil von einem DLC. Das würde ich mir wünschen, dass sie das nicht mehr machen würden. Also wenn sie jetzt das neue Mass Effect machen, dass sie nicht mehr sagen, okay, es gibt halt wichtige Teile der Geschichte. Bei Dragon Age ist es ja zum Teil noch schlimmer, was in den DLCs passiert, ohne da jetzt spoilern zu wollen. Aber nächstes Mal halt wirklich diese Geschichte, die sie erzählen wollen, auserzählen im eigentlichen Spiel. Bei Andromeda hätte ja auch noch der Quarianer-Archen-DLC kommen sollen, den wir leider nie bekommen haben, wo ich mich auch interessiert hätte. Ne? Also, ja klar, ist eine spannende Geschichte. Was ist denn mit dieser Arche passiert? Warum ist die nicht da? Was haben die gemacht? Wer war da noch an Bord außer den Quarianern? Etwa Geth? Ist eine beliebte Fantheorie, aber wir wissen es halt nicht. Insofern, bitte macht das Spiel komplett.
Ich bin da immer sehr zwiegespalten, was das Thema angeht, weil einerseits sage ich halt, ja, es ist halt scheiße, wenn man extra bezahlen muss quasi für Sachen, die halt einfach so essentiell dafür sind, die Geschichte zu verstehen oder die ganze Geschichte zu erleben. Andererseits habe ich an vielen Punkten manchmal das Gefühl, dass halt Sachen während der Entwicklung, wenn ich sage, rausgeschnitten werden, dann nicht im Sinne von, haha, wir können damit extra Geld verdienen, sondern shit, wie wollen wir das einfach noch in diese Entwicklungszeit reinkriegen? Ja, was, ne? Also das ist immer so das, wo ich an manchen Punkten sage ich dann lieber, okay, Hauptsache ich kann es noch erleben auf irgendeine Art und Weise. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass die Art und Weise, wie die DLC-Politik vor 10 Jahren, gerade zum Mass Effect 3, da hatten wir, bitte korrigiert mich, hatten wir 3, 4 DLCs? Omega, Citadel, Leviathan und glaube ich noch einen. Also da gab es halt mehrere und ich glaube, dass diese Art und Weise der DLC-Politik heute auch nicht mehr in dieser Extreme ist. Also jetzt kriegen wir ja oft, wenn es halt noch DLCs gibt oder dann halt eher Erweiterungen, dass es vielleicht so 1, 2 größere Sachen sind. Selbst so Season-Pässe, die es damals auch oft zu Singleplayer-Spielen gab, sieht man auch nicht mehr in der Menge, sag ich mal, wie es damals üblich war. Dafür gibt es halt jetzt andere Monetarisierungsmöglichkeiten, um gerade Singleplayer-Spiele nach dem Original-Release einfach weiterzuführen. Und da kann man natürlich jetzt drüber reden, was ist, ne, das Bessere. Entweder zu sagen, ah, es gibt gar nichts mehr, Schicht im Schacht, wir sehen uns in 10 Jahren wieder. Oder es gibt Mikrotransaktionen, es gibt einen angepappten Multiplayer, wobei auch den von Mass Effect 3 verteidige ich auf den Tod, ich liebe ihn. Oder, keine Ahnung, also es gibt ja so viele verschiedene Monetarisierungsmöglichkeiten, die letztendlich, weil wir leider öfter immer wieder feststellen, ja, Singleplayer-Spiele verkaufen sich teilweise auch noch sehr gut, aber halt auch nicht alle und nicht immer. Und die Investitionen werden natürlich auch immer größer. Und das ist ja die Frage, ne, einfach dieses, würde es bedeuten, dass wir weniger Singleplayer-Spiele kriegen, wenn sie nicht dann noch irgendwie weiter monetarisiert werden? Oder, ja, also ich glaube, das ist so ein Gedankenspiel, das man sehr, sehr lange weiterspinnen kann. Aber ich bin absolut bei dir. Gerade beim Dragon Age-Teil hatten wir auch schon im Podcast gesagt, da wird halt letztendlich wird halt das Ende von Dragon Age Inquisition in den DLC gepackt. Sie haben es als Epilog bezeichnet und man braucht diesen DLC, der übrigens noch nicht mal, es war damals ein Cross-Gen-Spiel, auf der letzten Generation erschienen ist. Das heißt, nur Leute, die PS4 oder drüber hatten oder halt PC, natürlich konnten den halt spielen. Das finde ich halt räudig, um das mal so zu sagen, wenn halt wirklich so komplett essentielle Dinge ausgelagert sind. Andererseits machen sie natürlich DLCs auch spielenswert, weil niemand braucht halt, keine Ahnung, Pferderüstung 2.0.
Ja, lustigerweise hatte ich ja im Endeffekt quasi genau nicht nur eine gegenteilige Erfahrung, kann man nicht sagen, aber ich habe tatsächlich letztes Jahr, als die Legendary Edition rauskam, zum ersten Mal die Mass Effect DLCs gespielt. Ich hatte all die Jahre, die ich diese Spiele gespielt habe und auch immer und immer wieder gespielt hatte, ich hatte nie die DLCs, weil man die sich damals halt online kaufen musste. Das wollte ich nicht oder konnte ich nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, es ist PS3-Zeiten, ist lange her. Das heißt, ich habe die halt nie gespielt. Ich wusste, dass da großartige Sachen dabei sind, ne? Aber ich habe wirklich, in all den Jahren, die ich Mass Effect bin, habe ich letztes Jahr wirklich das erste Mal diese Erfahrung gehabt, all diese Sachen zu spielen. Vor allem den Citadel-DLC.
Ja.
Einfach nur dieser Citadel-DLC. Also, dass ich so lange ohne den leben konnte, ist ja auch schon, mir war auch nicht in den Kopf. Der ist so großartig.
Ja, ging mir genauso. Also nicht mit der Legendary Edition, weil ich habe Mass Effect, seitdem ich es durchgespielt habe, nicht nochmal durchgespielt, weil, ne, die Story steht, ne, das ist abgeschlossen. Aber ich habe mir dann erzählen lassen müssen, wie toll dieser Citadel-DLC ist, habe ihn seitdem 15 Mal in Videos angeguckt. Allein der Space-Hamster. Ja, für mich übrigens wenn wir bei nicht verhandelbaren Forderungen sind, ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Mass Effect Next, ne? Also von Mass Effect 4 oder 5, je nachdem, ob man Andromeda mitzählt oder nicht. Ohne Space Hamster ist es kein Mass Effect. Und dann wird er in dem Citadel DLC geklaut vom Klon von Shepard. Ach, und du findest ihn dann im Müll auf der Normandy von den rausgeräumten Sachen aus deinem Quartier. Und dann sitzt er da auf Müll und macht sogar noch Miep. Da bricht einem das. Selbst mir, der kaltblütig mehrere Leute hat sterben lassen in dieser Story, da ist für mich die Grenze erreicht beim Space Hamster. Dem muss es gut gehen.
Es ist okay, dem Hamster geht's gut. Anders als den Fischen.
Oh. Schwieriges Thema. Ich wollte gerade sagen, oh, das ist so schön herzerwärmend, dass wir uns endlich mal was einig sein können. Und dann kommt Elen mit den Fischen. Den armen, armen Fischen, die wir garantiert auch alle haben sterben lassen, versehentlich.
Es ist aber, es ist so leicht. Es ist beunruhigend leicht. Was ist mit diesen Fischen los? Die sind doch nicht lebensfähig.
Das ist wirklich Wahnsinn. Die sind einfach vollkommen überzüchtet, sterben jedes Mal, wenn man die Normandy verlässt.
Ja, ist ja undankbar, würde ich sagen. Ja. Ne? Ist wie die Kroganer. Einfach undankbar. Ne? Man lässt sie weiterleben. Ist ja nur ein bisschen, dass sie ein bisschen weniger Kinder kriegen. Ist alles cool. Ja, sterben. So ist das Universum.
Die muss man immer nicht füttern.
Ja, das ist richtig. Die füttern sich selbst. Ja, das stimmt. Aber ja, so ist das Leben im Mass Effect-Universum. Was ich gerne noch mit euch spekulieren möchte, Ray hat vorhin schon ein bisschen die Fanfiction erwähnt und die Theorien ja auch zum Ende. Ist ja jetzt vom N7 Day dieses Sprachsample, was man aus diesem Teaser-Video rausdestillieren konnte, das BioWare veröffentlicht hat, indem man Liara hört. Und nicht nur Liara, ich erkläre gleich mehr dazu, aber hört mal kurz rein, wir haben es hier für euch. How did we miss this? Exactly. The Council will be furious. Although they should know by now not to underestimate human defiance. Ich erkläre euch kurz, was ihr da gehört habt. Man hört Liara in diesem Sample, die sagt, wie konnten wir das übersehen? Also etwas scheint passiert zu sein in der Mass Effect Trilogie, aber sie haben es nicht wahrgenommen. Also irgendwas ist unaufgelöst und schlimm möglicherweise. Und es geht weiter mit, ganz genau, der Rat wird außer sich sein, obwohl sie inzwischen wissen sollten, dass man den menschlichen Widerstandsgeist nicht unterschätzen darf. Das war schon immer ihr liebenswertester Charakterzug. Also beim Ende, der letzte Satz ist ein bisschen schwer zu verstehen, da gehen die Interpretationen auseinander. Das wäre meine, nachdem ich es 50 Mal angehört habe. Und die Theorie ist ja, dass sich das, was Liara da sagt, es ist ihre Stimme, bezieht auf den Bau dieses neuen Masse-Relays, das man auch auf dem begleitenden Bild sieht durch die Menschen. Also, dass sie sich damit irgendwie einer Anordnung des Galaktischen Rates widersetzen, um neue Masseportale zu bauen. Ich weiß, wie habt ihr das gesehen? Also, wart ihr auch so? Es war ja eigentlich ein relativ lahmer N7 Days, es gab jetzt keinen richtigen Trailer, sondern eben nur diesen Teaser. Aber was macht der mit euch?
Also ich für meinen Teil bin innerhalb von 5 Minuten, ich habe den Teaser gesehen, habe direkt quasi Ray angerufen, war so, hey, komm, lass mal hier Theorien aufstellen, was das sein könnte. Und dann innerhalb von 5 Minuten bin ich einfach komplett in alle möglichen Verschwörungstheorien, die man dazu aufstellen könnte, abgedriftet. Weil man kann ja sehr, sehr viel rauslesen, wenn man das möchte. Ne? Also angefangen schon mit so kleinen Details aus dem Bild, so dass dort dieses SA-314 steht und so denkst, ah, okay, Systems Alliance und dieses 314, na gut, das hat doch auch eine Bewandtnis, das war doch damals dieses eine Massenportal, was den Erstkontaktkrieg ausgelöst hat zwischen Menschen und Turianern.
Aha.
Und hier sind noch ein paar Zahlen drin, die sehen doch verdächtig nach einem Datum aus. So diese Hinweise, dass es vielleicht so 4 Jahre nach dem Ende von Mass Effect 3 spielen soll. Und alles mögliche, da kannst du unglaublich viel rauslesen, wenn du das möchtest. Meine Theorie jetzt zumindest ist so diese Richtung, okay, vielleicht stimmen diese Gerüchte, die es ja schon vor einer ganzen Weile gab, dass sie wirklich Mass Effect und Andromeda miteinander verbinden. Was ich ja persönlich, was ich großartig finden würde, weil das ist so ein bisschen Best of Both Worlds, weil ich bin auch vorsichtig optimistisch, aber auch gleichzeitig vorsichtig besorgt bei einem neuen Mass Effect. Es ist so lange her, dass diese Trilogie beendet wurde und halt auch auf so eine Art, die auf mich und auf viele andere auch einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und jetzt dort anzuknüpfen, schwierig, ganz, ganz schwierig. Ja, und dann halt nicht nur Fanservice zu machen, was ich meine, gut, ich erwarte auch, dass es mehr wird als Fanservice, aber es ist auch wirklich, wirklich nicht das, was ich möchte. Ich will nicht so ein, guck mal, hier ist ein Hinweis für die alten Fans. Okay, jetzt machen wir mal weiter. Das will ich absolut nicht von einem Mass Effect-Spiel. Weswegen ich mich auch so schwer damit tue, ob ich eigentlich Shepard wiedersehen möchte oder nicht, weil es ist schwierig nach so langer Zeit. Man hat ja auch, ich habe auch dieses Bild in meinem Kopf. Aber der Gedanke zu sagen, okay, na, vielleicht ist es wirklich die Verbindung von der Milchstraße zur Andromeda-Galaxie. Was könnte man damit machen und wie könnte man so ein paar Charaktere zurückbringen und andere nicht? Das gibt halt es gibt halt viele, viele Möglichkeiten, die sich damit ergeben würden. Was ich aber auch tatsächlich noch interessant finde, ist abseits von Liara, dass sie halt mit dem Geth spricht.
Ja, ganz genau.
Das ist so, das war für mich das Ding, wo so, oh, das fand ich fast noch interessanter, als Liaras Stimme zu hören, weil dass Liara da ist, wissen wir ja seit dem ersten Teaser. Aber da war plötzlich ein Geth zu hören. Und die Implikation, die sind wahnsinnig interessant.
Ja, das ist das Zweite, was man hört. Genau diese, ja, Geth-Geräusche halt im Hintergrund. Ich fand die, ich habe eine Theorie gelesen, die vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist. Aber dann irgendwie trotzdem, es ist ja schon, ne, es spricht wiederum sehr für dieses Spiel, wie sehr man sich dann, wie Ray vorhin auch erzählt hat, wie sehr man sich dann auch gerne einliest in solche Sachen, wo Leute kleine Andeutungen nehmen aus vergangenen Spielen, also Mass Effect-Spielen, und daraus diese Theorien bauen. Und diese Theorie bezog sich auf den Benefactor, den Wohltäter, der die Konstruktion der Andromeda-Archen finanziert hat. Weil die Jean Garson, die Milliardärin, die das ursprünglich machen wollte, der ist das Geld ausgegangen. Und dann kam eine mysteriöse Figur oder eine Gruppe, man weiß es nicht, wer es ist, und hat gesagt, nee, wir übernehmen das. Und diese Benefactor oder Benefactors haben dann auch dafür gesorgt, dass Jean Garson stirbt in Mass Effect Andromeda, weil sie sonst zu viel verraten hätte, eventuell über ihre Identität. Also man weiß am Ende von Andromeda nicht, wer hat eigentlich dieses ganze Programm, diese Reise in eine andere Galaxis finanziert. Und jetzt gibt es irgendeine winzige Detailinfo in Andromeda, dass die Geth ein Teleskop gebaut haben aus drei miteinander verbundenen Masseportalen, um sehr weit entfernte Bereiche des Weltalls quasi in Echtzeit beobachten zu können, unter anderem die Andromeda-Galaxie. Und daher kommt jetzt dann die Theorie, könnten vielleicht die Geth diese Andromeda-Initiative finanziert haben, um der Vernichtung zu entgehen durch Ray, durch das rote Ende. Also, oder durch die Mieter.
Durch mich persönlich.
Ja, fand ich cool. Ja, also, coole Theorie.
Auf jeden Fall. Also, es ergibt für mich halt auch so viel Sinn. Halt auch so, wir haben ja auch im ersten Teaser hat man ja auch mehrere Galaxien gesehen und hat ja BioWare auch schon gesagt, ja, ist übrigens Absicht, dass man da nicht nur eine Galaxie sieht. Und was halt auch spannend ist, ist, was man nicht vergessen darf, wir haben jetzt quasi auf dem Bild, hat man ja quasi ein Datum gesehen, das hat Elin ja auch schon gesagt, was so impliziert, dass es so 3 Jahre nach Mass Effect 3 sein könnte oder 4. Aber man hat halt auch schon diesen Teaser mit Liara gesehen, die eindeutig älter war. Als quasi diese 3 Jahre. Also, und ich glaube, was halt so spannend ist, ist halt auch so einfach dieses Ganze, die Zeit. Weil es kann durchaus sein, dass uns diese Teaser, die wir bis jetzt gesehen haben, jeweils komplett unterschiedliche Punkte in der Zeit zeigen. Weil ich denke zum Beispiel der festen Überzeugung, dass wir Shepard nicht wiedersehen werden. Weil ich denke tatsächlich, dass das, selbst wenn Shepard überlebt hat, selbst wenn man das rote Ende gewählt hat, das Destroy-Ende, glaube ich tatsächlich, dass das nächste Mass Effect einfach in der Zeit viel später spielen wird. Dass wir halt teilweise einfach Bruchstücke sehen, zum Beispiel wie diesen Teaser jetzt vom aktuellen N7-Day, der schon älter ist. Also ich denke, das könnte zum Beispiel halt eine Archivaufnahme sein und nicht wirklich was Aktuelles. Dass man sagt, okay, man hat halt dieses Portal gesehen, aber wir spielen halt in einer Zeit, die viel später ist, die halt darauf quasi folgt. Oder halt eventuell sogar, wenn es den Sprung zurück in eine Andromeda-Galaxie gibt. Bitte korrigiert mich, aber ich glaube auch, die Reise nach Andromeda hat irgendwie 600 Jahre oder sogar gedauert. Das heißt, dass bis wir erneut in die Andromeda-Galaxie kommen würden, egal ob mit oder ohne Massenportal, dauert ja auch so ein bisschen so ein Ding zu bauen, würde wahrscheinlich dann auch schon wieder ein paar hundert Jahre nach Andromeda spielen. Das heißt, wir würden eine komplett andere Galaxie da auch wiederfinden. Also ich glaube, dass der Faktor einfach der Zeit und des Zeitpunkts, wann etwas spielt, ein sehr, sehr großer ist. Und das ist so das, wo sich die allermeisten meiner Gedanken und Theorien auch einfach drum drehen. Weil einfach so dieses Woher, zu welchem Zeitpunkt spielen einmal diese Schnipsel, die wir aktuell sehen, von wo kommen die und müssen die unbedingt den Zeitpunkt, den wir quasi im nächsten Teil, zu dem wir starten, ist es tatsächlich zeitgleich. Und das wirft halt so viele Implikationen auf, was Rückblenden angeht, was Archivmaterial angeht, was ja auch einfach letztendlich, wen wir treffen können. Weil ich glaube, viele, die sehen, oh, da ist Liara, denken halt, oh, vielleicht sehen wir Garrus, vielleicht sehen wir Tally, falls wir sie nicht kaltblütig haben sterben lassen.
Es war ein Unfall. Ich wollte nicht, dass sie stirbt. Es war Reaper-Energie in der Collector-Basis.
Ja, okay, können wir natürlich auch so sagen. Ne? Oder, keine Ahnung, sehen wir Caden, sehen wir Ashley, sehen wir James, auch was die Menschen angeht. Und da ist dann halt auch schon diese Überlegung, okay, das sind halt auch einfach, die Lebensspannen sind sehr viel kürzer. Und wenn wir eine gealterte Liara sehen, dann können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass halt bestimmte andere Begleiter, die wir hatten, einfach schlicht nicht mehr am Leben sind. Selbst wenn sie Mass Effect 3 überlebt haben, Mass Effect 2 oder 1 auch überlebt haben, dass die Zeit halt zu weit fortgeschritten ist. Und das finde ich halt, ist sehr spannend, weil, wie gesagt, der aktuelle Teaser passt nicht ganz zu dem Teaser, den wir vor ein paar Jahren auf den Game Awards gesehen haben, zeitlich.
Ja, vollkommen stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Asari werden ja natürlich viel älter. Insofern ergäbe es dann durchaus Sinn, wenn dann mehr Zeit vergeht. Das führt mich zu einer wichtigen Frage natürlich fürs nächste Mass Effect. Wen spielen wir? Also wenn Shepard nicht zurückkommt und sie mir einen Charaktereditor geben, in dem ich meinen Shepard dann wieder so komisch zombie-mäßig zusammenflicken muss, weil ich ihn nicht importieren kann wie in Mass Effect 3, sodass er dann in richtigem Licht aussieht wie so ein zusammengeschrumpelter weißer Luftballon, wenn er dann durch die Zwischensequenzen geistert. Furchtbar. Also ich habe, aber mit dem bin ich dann auch durchgegangen, weil hey, das ist mein Kanon Shepard, aber der hat viel erlebt. Deswegen hat er sehr eingefallene Wangen und bleiche Haut gehabt. Was man aber in einem scheiß Charaktereditor nicht gesehen hat, sonst hätte ich ihn anders gebaut. Anyway, ja, wenn ich diesen Shepard nicht wieder neu bauen soll, habe ich dann eine eigene Figur, eine neue Figur, so wie Ryder in Mass Effect Andromeda, der, also oder die jetzt eher, weiß nicht, also noch nicht so viel, also war jetzt noch keine so ausgefeilte Figur, fand ich Ryder. Oder sagen sie, okay, wir pfeifen auf diese ganze Figurenbauerei, ihr spielt Liara.
Oh Gott, hoffentlich nicht. Also ich glaube, es gibt wirklich so ein oder zwei Entscheidungen, wo ich einfach sagen würde, egal, ich bin zu großer Fan, als dass ich das Spiel nochmal anfassen würde. Und wenn ich Liara spielen müsste, wäre das für mich ein Grund, dieses Spiel mit einfach zu ignorieren, dass es existiert. nicht wegen Liara, aber das ist für mich tatsächlich ein großer Punkt, wenn ich ein Rollenspiel habe und ich habe nicht die Möglichkeit, meinen Charakter anzupassen. Und ich brauche dafür keinen Menschen. Also ich spiele auch gern irgendwie, fände es auch cool, wenn wir mal eine Asari spielen könnten oder eine Quarianerin oder wie auch immer, ein Kroganer. Aber wenn ich es mir gar nicht aussuchen dürfte, sondern wirklich eine vorgefertigte Figur, vielleicht sogar eine, die wir schon kennen, spielen in einem Mass Effect. Ich möchte es nicht dramatisch klingen, aber es wäre nicht mehr mein Mass Effect. Das würde ich dann einfach nicht spielen wollen, weil das nimmt für mich einfach einen Großteil dessen weg, diese Entscheidungen, die für mich für Mass Effect so wichtig sind. Und plus, das ist halt so dieses, weil dann würde man einfach sich die ganze Zeit so fragen, was würde Liara jetzt entscheiden? Was würde sie jetzt wählen? Und die Antworten sind nicht immer ganz klar, weil Liara hat einen tollen Arc hingelegt, von 1 bis Teil 3, in dem sie sich sehr verändert und sehr gewachsen ist. Aber es wäre halt kein wirkliches Rollenspiel mehr, weil man immer entweder quasi gegen den Charakter handeln würde, wie man ihn kennengelernt hat. Und ich weiß halt nicht, ob sich ein Charakter innerhalb dann auch eines Spiels so entwickeln kann und dass man da so radikal andere Entscheidungen treffen könnte, dass es realistisch ist und vor allem für die Fans halt auch glaubwürdig.
Ja. Ja, stimme ich zu. Auch gerade, weil Mass Effect ja eine Serie ist, die davon lebt, dass ich, also nicht ich, aber meine Marionette im Spiel diese Entscheidung trifft und so viel daran grübelt. Also ich fände es halt Storytelling-mäßig, fände ich es einen Kniff, den man gehen kann, um halt genau das zu vermeiden. Wenn man sagt, irgendwie, okay, es soll nicht wieder Shepard sein und es soll aber auch keine komplett leere Figur sein wie Ryder, dann nehmen wir jemanden, den man kennt. Aber ich bin vollkommen bei dir. Das wäre Hashtag not my Mass Effect. Das kann man sich, glaube ich, schon mal aufschreiben für ein Release dann. Da wird es sehr viel von geben, möglicherweise, weil viele von uns sehr unterschiedliche Erwartungen haben an dieses Spiel. Aber ja, es ist so. Ich gebe dir recht. Ich habe noch zwei Fan-Theorien auf dem Zettel stehen. Die eine wurde schon erwähnt vorhin, aber ich will sie der Vollständigkeit halber trotzdem aufgreifen. Nämlich die gute alte Indoktrinationstheorie. Ne? Shepard stand am Ende von Mass Effect 3 unter dem Einfluss der Reaper, die ihn Gedanken kontrolliert haben, und alles, was wir am Ende eigentlich erlebt haben, war gar nicht echt. So, welche Serie war das? Dallas, wo es irgendwie in einer Staffel hieß, ach nee, das hast du nur geträumt, die letzte Staffel oder das Ende der Staffel, wo jemand erschossen wurde, der lebt doch noch, ja, so ungefähr. Es wäre ziemlich lazy von BioWare, sag ich mal, das zu machen. Aber andererseits wäre es auch geil, weil sie damit halt so ein bisschen eine der beliebtesten Community-Theorien einarbeiten würden. Das ist die eine Die andere ist, von der wusste ich bis gestern noch nichts, aber ich finde sie sehr intriguing, was die Handlung halt sein könnte oder was die eigentliche Bedrohung oder eine der oder neue Bedrohung sein könnte, wenn schon die Reaper nicht wiederkommen, was ich schade finde, weil Mass Effect ohne Reaper ist nicht Mass Effect, aber ja, die Reaper sind ja eigentlich weg, ist die Dark Energy Theorie, die dunkle Energietheorie und sozusagen das Äquivalent zur Klimakatastrophe im All. Die besagt nämlich, dass aus Element Zero in dieser Mass Effect Welt dunkle Energie gewonnen wird, die diesen Masseeffekt auslöst. Also Felder erzeugt, mit denen sich die Masse von Objekten verändern lässt, entweder erhöhen oder verringern, und so sind interstellare Reisen überhaupt erst möglich. Allerdings führt diese dunkle Energie dazu, dass Sterne schneller altern. Das ist eigentlich nur ein Detail in der Loyalitätsmission von Tali in Mass Effect 2, bevor sie stirbt, in der man erfährt, dass ein Stern, den man dort besucht, seltsamerweise in seinem Lebenszyklus weiter fortgeschritten ist, weil ihn diese dunklen Energien irgendwie beschleunigt haben. Und daraus wurde eben diese Theorie gebaut. Dadurch, dass alle Völker dieses Element Zero und dunkle Energie nutzen, um von Stern zu reisen, sie ihre eigene Lebensgrundlage vernichten, weil sie dafür sorgen, dass diese Galaxie einfach viel schneller verglüht. Und das hätte auch den Reapern einen ganz anderen Lebenszweck gegeben, weil wenn die Reaper dann alle 50.000 Jahre zurückkommen, um halt alles wegzuernten, was irgendwie intelligent ist und die Sterne bereisen kann, hätten sie im Prinzip einfach die Umwelt sauber gemacht und dafür gesorgt, dass sich die Galaxie wieder erholen kann von dieser ganzen dunklen Energieerzeugung und von all diesen Weltraumreisen, bis dann halt wieder die nächste Welle intelligenter Spezies kommt, die dann wieder damit anfangen, und kommen die Reaper wieder und räumen das Ganze auf. Finde ich eigentlich einen interessanten Ansatz, der auch schon ein bisschen, also der Drew Karpyshyn, der ehemalige Mass Effect Autor, hat auch schon ein bisschen so in die Richtung spekuliert, das sollte dann dazu führen, dass irgendwie die Menschen dann doch in Mass Effect das Universum hätten retten können mit ihrer genetischen Vielfalt, also wieder so die Menschen so als Messias-Charaktere, wo ich dann denke, naja, ist wieder ein bisschen zu simpel gestrickt, aber nichtsdestotrotz, vielleicht, und es wäre eine schöne Erklärung für dieses, wie konnten wir das übersehen? Aus diesem Teaser-Schnipselchen, zumindest eine, die ich mir jetzt in meinem Kopf kann und zurechtlege. Wenn das nicht so ist, in Mass Effect 4/5 bin ich zutiefst enttäuscht.
Das sind super spannende Theorien. Also das ist wirklich so einer der Gründe, warum ich einfach so die Mass Effect, auch die BioWare-Community einfach so gerne mag. Also auch vielleicht, weil ich da irgendwann eine Zeit lang mal wirklich tief drin war und in anderen Franchises nicht so, aber halt die Fülle an Fan-Theorien, die aus Kleinigkeiten gewonnen wird und die auch einfach dann, wenn man sie sich anhört, denkt, ja, das glaube ich sofort. Also steht für mich nichts dagegen. Und vor allem, wie schnell das auch passiert. Also wie gesagt, ich habe damals, als ich zum ersten Mal über Indoktrinationstheorie gestolpert bin, das war halt einfach 4 oder 5 Tage nach Release. Und da gab es einfach schon eine komplett ausgearbeitete Theorie, wie das passieren konnte, basierend, glaube ich, auf irgendwie 1 oder 2 kleinen Dingen, die am Ende passiert sind. Und ich dachte einfach nur, das ist einfach zu gut, um nicht wahr zu sein. Und ganz lange habe ich halt wirklich gedacht, okay, vielleicht kommt da halt noch irgendwie ein DLC, der das aufgreift oder so, weil es klang einfach so legit, dass ich gedacht habe, ja, klar, das passiert garantiert. Und halt auch diese dunkle Energietheorie geht halt auch so in diese Richtung, wo ich sage, glaube ich halt sofort, ist so gut. Aber das Problem immer so ein bisschen ist, habe ich manchmal das Gefühl, je größer solche Theorien werden, desto mehr habe ich manchmal so die Angst, entfernt sich dann halt ein BioWare davon, um halt nicht auf die Erwartungen zu erfüllen oder halt so keine Überraschungen bieten zu können. Aber weiß man nicht, man steckt ja nicht im Writers Room mit drin, man weiß nicht, was für Gespräche da geführt werden, inwiefern sich die Leute mit diesen Theorien beschäftigen, wenn sie ihnen nicht gerade auf Twitter entgegengeschleudert werden, sag ich mal. Aber ja, ich find's, das ist immer so das Schöne, sag ich mal, an der Zeit, bevor halt ein neuer Teil rauskommt, einfach, dass Leute viel spekulieren und coole Ideen haben und coole Überlegungen, sofern man sich halt nicht zu sehr dann in irgendwie die ein oder andere Theorie verliebt und dann halt Enttäuschung kommt, wenn es dann halt nicht so ist.
Schade, dann wird wohl meine neue Lieblingstheorie auch nicht wahr werden. Die habe ich nämlich, die habe ich tatsächlich auch gestern gelesen als Reaktion auf diesen kleinen N7-Teaser. Die war tatsächlich einfach nur, dass dieser Geth, mit dem Liara dort redet, Shepard ist. Dass die Geth quasi, um Shepard zu retten, seine oder ihre, Bewusstsein quasi einfach nur in Geth-Körper runtergeladen haben. Und es war so absurd, dass da musste ich ein bisschen schmunzeln.
Also, wenn Shepards Geist nicht im Space Hamster ist, will ich es nicht.
Ghost in the Machine war gestern. Ghost in the Hamster ist today.
So hat damals unser Pen-and-Paper-Spiel zu Cyberpunk geendet. Da wurde mein Charakter, weil er gestorben ist, wurde in meinen Hamster übertragen. In meinen Cyber-Hamster, den ich dabei hatte als Begleiter. So wie Bo in Baldur's Gate, mein kleiner Hamsterbegleiter. B00 hieß der. Also ja, bin ich voll dafür. Das ist ja quasi eine Geschichte, die ich schon geschrieben habe. Obwohl, eigentlich hat sie Michi Obermeier geschrieben, weil er der Arzt war, der meinen Geist in den Hamster übertragen hat. Dieser grausame, grausame Mensch. Was für ein furchtbares Schicksal. Aber bin ich sofort dabei. Ja, Shepard lebt im Space Hamster weiter. Das Gathling habe ich auch noch nicht gehört. Es ist so großartig, wie viel man einfach spekulieren kann. Hier auch in diesem Podcast. Ich finde auch, all unsere Ideen sind toll. Deswegen sage ich ja, es sind nicht verhandelbare Forderungen. Ja, also was wir hier besprechen, sind ja nicht einfach nur Hirngespinste und Spekulationen, sondern so muss es sein und nicht anders. Sonst werden wir sauer. Das kann man an der Stelle mal festhalten. Bevor wir nun allerdings von dannen ziehen mit all unseren Mass Effect-Besprechungen, heute gibt es einen Aspekt fürs neue Mass Effect, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, und der ist: Wie soll es sich spielen? Weil ja Gameplay wenn man jetzt die Legendary Edition nochmal spielt, dann merkt man, dass es so ganz, also so geht's mir zumindest, dass es so ganz zeitgemäß nicht mehr ist, dieses Deckungsshooter, und ne, wenn irgendwo hüfthohe Mauern stehen, weißt du schon, da kommt gleich der Gegner und sowas. Und jetzt pass auf, was ich mir wünschen würde, rein jetzt mal vom Kampfsystem ausgehend, ist einfach Anthem. Weil das Kampfsystem von Anthem, ob mit Fliegen oder ohne, ne, ich weiß nicht, Fliegen in diesem Iron Man-Anzug, das ist vielleicht zu viel verlangt, auch von dem Mass Effect-Universum, obwohl es cool war in Anthem, aber wie flüssig die Kämpfe waren, wie cool es sich angefühlt hat, in Anthem halt die Fähigkeiten einzusetzen, das hätte ich gerne für Mass Effect. Mit ein bisschen Taktik noch drumherum, dass wenn halt, ne, klar, ist ja ein Rollenspiel immer noch, ne, und du sollst auch Begleiter gerne dabei haben und Begleiterinnen, also dass man die da noch ein bisschen kommandieren kann, aber so. Das wäre für mich das eine Erbe, das sie aus Anthem übernehmen könnten.
Also, jetzt, ich muss ja sagen, ich habe ja auch zu den wenigen Leuten gehört, die Anthem sehr gern mochten. Also über die Story braucht man nicht reden oder die Charaktere, das war Quatsch. Aber auch da halt wieder, ich finde, man merkt es ein bisschen, so dieses, das Potenzial, von dem ich, also auf dem ich dann hoffe, dass halt aufgebaut wird, ist halt oft das, was mich halt kriegt. Und es war halt bei Anthem ganz genauso. Und das Gameplay fand ich halt auch sehr gut. Aber was ich halt bei Mass Effect einfach so gern mochte, war halt so diese verschiedenen Klassen, die es einfach gab. Und natürlich gab es auch in Anthem verschiedene Klassen, aber ich fand, das war halt einfach so gut gemacht. Auch einfach in die Story eingewoben, in die Art und in die Dialogoption eingewoben, ob man jetzt biotische Kräfte hat oder nicht, ne? Ob man Infiltrator ist, Soldat. Das fand ich halt super. Ich hoffe halt, dass sie das schon beibehalten, dass sie da auch so ein großes Spektrum bieten. Eventuell sogar mit dem Rückschritt zum Thema, so wie in Mass Effect 1, wo man halt sehr viel mehr noch anpassen konnte als in den Vorgängern, in den Nachfolgern, was für viele ja doch immer so das reinste Rollenspiel war, der erste Teil. Aber sowas würde ich mir halt schon wünschen, dass sowas, also durchaus auch eine Weiterentwicklung davon. Das haben sie ja auch mit Andromeda gemacht, wo man richtig, richtig frei dann auswählen konnte, was für mich dann auch schon an manchen Punkten schon ein bisschen zu viel war, wie man gelevelt hat. Ja, ich glaube, wenn ich über Gameplay nachdenke, dann ich verstehe, was du sagst, vor allem mit dem Thema, zum Thema einfach dieses Schlauchartige, das man im Mass Effect einfach hatte, weil das ja alles, oder in den ersten drei Teilen, in den Shepard-Teilen, weil das ja noch nicht so einen offenen Weltansatz hatte. Will ich mich nicht unbeliebt machen und sagen, ich würde eigentlich schon gern wieder offenere Welten oder Hub-Welten haben, vielleicht so wie ein bisschen wie ein Inquisition, nur mit mehr Leben gefüllt. Oder vielleicht auch wie in Andromeda, nur mit mehr Leben gefüllt. Aber das Allerwichtigste für mich sind einfach immer die Charaktere und die Geschichte bei BioWare-Spielen, weil mit denen steht und fällt einfach alles bei mir und entsprechend auch die Entscheidungen mit Konsequenzen. Und das ist dann so der Gameplay-Aspekt, weil dieses auch einfach, ne, wie man mit den Charakteren, wie man mit den Begleitern, also ich hoffe, dass es wieder Begleiter gibt, wieder Romance-Options, dass man, wie man mit denen interagiert, dass das wieder einen größeren Raum nimmt, dass es wieder mehr härtere Konsequenzen vielleicht auch gibt, auch einfach Entscheidungen über Leben und Tod, wenn man so möchte, aber auch einfach, es mochte ich, dass Dragon Age 2 hat das halt auch sehr gut gemacht, dass man mit Leuten sowohl freundschaftlich eine Beziehung haben konnte, als auch verfeindet sein konnte. Und trotzdem konnte man in beiden Richtungen halt eine Romanze mit dem Charakter anfangen. Und das hat so spannende Dynamiken gebracht. Und das fand ich ist so ein interessanter Gameplay-Faktor, den ich mir halt dringend wünsche. Und wie gesagt, dieses ganze Thema Entscheidungen treffen, die Konsequenzen haben, die man auch möglichst gleich spürt, selbst wenn es natürlich immer einen großen Impact hat, das nach ein paar Spielen zu spüren. Aber wie Andromeda gezeigt hat, kann man ja nicht sagen, was so danach kommt. Deshalb möglichst Sachen, die man gleich spürt.
Ich möchte nur wissen, was hast du gegen diese eine Mass Effect-Welt, in der man diese Gazellenwesen überfahren kann?
Du meinst, ist das die mit den Space-Kühen, wo einem die eine Kuh den Geldbeutel klaut?
Stimmt.
Das Shifty Space Cow. Die übrigens, möchte ich mal sagen, das ist immer so, da kann man eine richtig beschissene Clickbait-Headline draus machen, die aber irgendwie auch stimmt. Man kann, die ist nämlich ein spielbarer Charakter.
Was?
Bei Mass Effect Monopoly.
Nein, ich habe noch nie von dieser Kuh gehört. Was ist das denn?
Das ist so einfach so, du kommst auf so einem Planeten, das sind sowieso, ja, man kann nicht alles sagen als Space-Kühe, aber die haben halt so kleine Arme und ich weiß gar nicht mehr, ob das, ich habe das auch irgendwann mal, glaube ich, mal nachgelesen im Wiki, die eine klaut einem halt einfach Credits. Klaut einem halt einfach einen Geldbeutel. Und das ist die Shifty, weil ich glaube, Shepard kommentiert das sogar irgendwie mit this cow is shifty looking oder irgendwie sowas. Ist großartig. Und die ist halt, ich find's einfach so geil. Ich habe vor Jahren mal von Freunden das Mass Effect Monopoly geschenkt bekommen. Und da ist die halt einfach als Charakter drin, den man spielen kann. Also als so ein Figürchen. Und das ist immer, da mache ich immer, das ist mein liebster spielbarer Charakter in der Mass Effect Reihe. Die Shifty Looking Space Cow im Mass Effect Monopoly.
Das ist ja genial.
Ja, na, da haben wir doch direkt die Frage geklärt. Hauptcharakter für den nächsten Teil.
Oh mein Gott, wie gut das wäre. Oder Blasto einfach, ne, dieser riesige Tintenfisch.
Oh, ja. Ich weiß, ich will ja ehrlich sein, ich wollte einfach nur, also wenn wir halt keinen bekannten Charakter kriegen, war ja wirklich mein Wunsch für den nächsten Teil, Alien-Charakter zu bekommen oder halt Charaktereditor, wo man auch Alien-Rassen auswählen kann, weil ich bin ein bisschen müde, bei diesen ganzen Sci-Fi-Stories immer einen menschlichen Hauptcharakter zu haben, was einfach sehr, sehr viel gemacht wird. Ist klar, damit man sich damit identifizieren kann, aber wir haben jetzt alle genug Mass Effect erlebt, wir kennen die ganzen Rassen, da kann man doch auch mal ein bisschen was anderes spielen. Da wäre ich absolut dafür.
Okay.
Das wäre super.
Das finde ich spannend, weil ich würde da zustimmen, aber ein Alien-Charakter ist super viel schwieriger umzusetzen, weil du bei einem Menschencharakter ja immerhin noch davon ausgehen kannst, dass er seine Herkunft kennt. Ne, also du kennst, weil wir sie kennen, weil wir ja Menschen sind. Ne? Also wir kennen die menschliche Geschichte, wir kennen die Erde, wir wissen einigermaßen halt, wie sich die Zeitrechnung unseres Planeten entwickelt hat. Und wenn ich einen Alien-Charakter, also wie ich jemand komplett Fremdes in ein Spiel setze, dann müsste ich dem ja irgendwie erstmal vermitteln, woher er kommt und was halt die Vorgeschichte ist und was überhaupt so meine Spezies ist und welche Kultur die hat und so. Also kann man alles machen, ist aber nur, glaube ich, ist super schwierig, das dann richtig darzustellen. Also finde ich auch eine größere Hürde, als bei einem Fantasy-Spiel zu sagen, naja, das sind halt die Zwerge und das sind die Elfen, weil das sind ja noch dann immer Stereotype mit irgendwie, okay, Zwerge kommen halt aus dem Berg, die Elfen kommen aus den Bäumen, passt dann schon. Aber gerade bei so einem Mass Effect ist ja eigentlich sehr gut darin gewesen, gerade im ersten Teil dieses Universum zu bauen und den unterschiedlichen Völkern und Spezies da auch eine Tiefe zu geben und eine Geschichte zu geben. Gut, könnte man natürlich sagen, jetzt kennen wir sie auch schon. Ja, also wir wissen, wer die Asari sind und wir wissen, wer die Kroganer sind. Aber das fände ich trotzdem eine Herausforderung. Eine interessante, also würde mich interessieren, wie sie es umsetzt, aber ja.
Ich kann mir es aber sehr gut vorstellen, weil, wie gesagt, bei Dragon Age haben sie es ja auch gut geschafft, gerade weil sie viele Sachen auch komplett auf den Kopf gestellt haben. Also zum Beispiel, das darf man auch nicht vergessen, bei Dragon Age ist eine von den, ich möchte jetzt nicht sagen, wenigen Fantasy-Stories, aber das sind die Elfen nicht ganz oben in der Nahrungskette ist, sondern ganz, ganz unten. Und das ist ja was zum Beispiel halt, egal ob du bei so Richtung Tolkien guckst oder andere Fantasy-Welten, die Elfen sind quasi immer so das erhobene Volk. Und wirklich bei Dragon Age, ich möchte nicht sagen, geht's nicht tiefer als Elfen, aber das ist ja ein ganz großes Thema, dass sie versklavt sind, ne? Dass sie halt in quasi so Alienages wohnen. Ne? Und das ist halt so, das heißt, sie haben da halt auch eine, eigentlich was noch eine größere Herausforderung, ist eigentlich eine quasi eine bekannte Rasse genommen, eine bekannte Fantasy-Rasse und haben die einfach, ne, diese ganze Idee, die man dazu hat, auf den Kopf gestellt und haben das trotzdem schon im ersten Teil richtig gut vermittelt und auch bei in Dragon Age Inquisition konntest du Qunari spielen. Ich glaube, wenn ich es einem Studio tatsächlich auch zutraue, dann ist es tatsächlich BioWare, das hinzukriegen, weil, ne, muss man auch dazu sagen, die, also wenn ich jetzt hart sagen möchte, muss ich sagen, die Alien, die meisten prominenten Alien-Rassen in Mass Effect, wie die Asari, sehen ja trotzdem relativ menschlich aus. Ne, oder auch die, ja, also, ne, die haben alle, also jetzt natürlich die Hanna, diese Tintenfischwesen haben ein paar mehr Beine, aber.
Die sind doch super,
oh
ja.
Oh Gott, es wäre so gut, wenn man einfach einen Hanna spielen würde oder einen Elkor oder so. Also,
zumindest als April-Scherz oder so, ja.
Oh, ich würde es lieben. Also, ne, das wäre großartig, aber ich glaube, dass es genug, sagen wir mal, menschenähnliche Rassen auch gibt im Mass Effect-Universum, bei denen es relativ einfach wäre und auch quasi, ja, wir als Fans der Reihe kennen natürlich irgendwie schon diese Rassen. Neue SpielerInnen, die dazukommen werden mit dem nächsten Teil, noch nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt gut machbar ist. Gerade wenn du im Bereich, wenn du dir Aliens ausdenkst, sag ich mal, ist es vielleicht auch noch einfacher, als wenn du mit Fantasy Rassen umgehst, wo du halt einfach schon, ne, wie du es schon sagtest, ne, die Zwerge kommen irgendwie aus dem Berg und die Elfen aus den Bäumen. Da hast du halt schon bestimmte Vorstellungen und die hast du vielleicht bei, wenn du neue Alien-Rassen erfindest, einfach nicht, weil es was vielleicht sogar einfacher machen würde.
Das sind alles großartige Gründe. Aber ich will ehrlich sein, ich bin eine simple Frau. Ich habe zwei Wünsche an das nächste Mass Effect, die ein wenig es kann nur das eine oder das andere sein. Wunsch Nummer eins, wir spielen doch Shepard wieder und ich darf endlich als weibliche Shepard Tali knutschen. Lasst mir das, ich brauche es. Ich liebe Tali und ich möchte sie auch in-game lieben. Mhm, oder Wunsch Nummer zwei, lasst mich einfach einen Elkor spielen. Es wäre auch rollenspieltechnisch, das wäre so ein Traum. Das wäre so großartig. Jede Unterhaltung wäre einfach nur das Platteste, was man sich vorstellen kann. Ich würde es lieben.
Fromme Wünsche. Tali lebt ja leider nicht mehr. Ne? Also es muss schon in der richtigen
bei
Zeit
dir,
hier bleiben.
Weil du ein Psychopath bist.
Ja, ja. Bin sehr gespannt, wie sie das lösen. Ne? Vielleicht wieder wie bei Dragon Age Inquisition damals, dass man am Anfang alle Entscheidungen noch mal treffen kann. Aber dann können sie wieder 5 Spiele entwickeln. Das kann sich unmöglich alles auswirken, was wir entschieden haben in den Vorgängern. Dann im neuen Mass Effect. Also bis hin zur Rachni-Königin und sowas. Also, ja Gott. Also fangen wir gar nicht erst mit den großen Kloppern an. Und da wäre ich sehr gespannt. Du müsstest, Elen, bitte noch zwei Sachen entscheiden, ob es das geben soll oder nicht, die ich hier auf meiner Liste habe. Erstens, Planeten scannen, ja oder nein?
Ja.
Was?
Ich habe alle Planeten. Ich habe alle Planeten. Mass Effect 2 komplett.
Ja, ich auch. Ich hab's gehasst, aber
der
ja.
Nicht.
Aber es ist eine furchtbare Mechanik, absolut. Bis auf wenn man dann mal so ein SOS-Signal findet oder so, dieses ist furchtbar. Ne? Aber ich habe es gemacht und ich konnte es auch nicht tun.
Ja, ich verstehe dich so gut. Es ist auch dieses Bewegen der Normandie auf diesem kleinen Sonnensystem, ne, wo man ja zum Planeten hinfliegt und dann zoomt es rein, ist so befriedigend. Und es gibt ja auch so ein gutes Gefühl für dieses Universum. Ne, darf man ja nicht unterschätzen, solche kleinen Features, kleinen Ideen über diese Radarkarte zu fliegen mit dem kleinen Normandy-Icon und dann einen Planeten zu erreichen, wo du auch so ein bisschen, ne, Gefühl kriegst für die Distanzen im All. Ach, das fand ich immer. Also, eigentlich ist es nur Busy Work, aber es ist trotzdem toll. Es muss auch wieder langsam fahrende Aufzüge geben übrigens. Auch wenn jetzt keine Ladezeiten mehr kaschiert werden müssen, Aufzüge müssen langsam sein in der Mass Effect-Welt. Die sind einfach so gebaut worden. Das war aber nicht das nächste Feature. Das zweite Feature, mit dem Buggy rumfahren, ja oder nein?
Warum hebst du dir die erste Frage für zuletzt auf? nach all diesen Diskussionen, die wir jetzt geführt haben. Das ist schlimm. Ja. Ich würde lieber, ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Ich habe es leider komplett vergessen. Aber es gibt doch in einem der DLCs, gibt es doch diesen Flug. Das ist das Flugding. Mit dem man auch umherreisen kann, aber das weil so ein bisschen schwerelos ist. Wie ist denn dieses Teil?
Oh Gott, ich weiß, was du meinst. Ich habe es gehasst. Das war in Project was? Overlord, glaube ich.
Ja, genau.
Es war aber nicht Hammer. Nee, Hammer war in Mass Effect 3. Hm, das ist eine gute Frage.
Ich weiß es auch nicht. Aber ich fand's cool, weil ich konnte fliegen. Bisschen.
Das spreche ja wieder für meine Anthem-Theorie. Einfach, ne? Iron Man-Anzug an und fliegen. Was für mich ein bisschen gegen den Buggy, gegen den Mako spricht, ist einfach, wenn du den benutzt, und das war in Andromeda ja schon ein bisschen leider das Symptom, wenn du ihn benutzt, musst du die Welten zu groß machen. Weil natürlich, damit er sinnvoll ist, muss ja eine gewisse Distanz zurücklegbar sein. Und dann führt das ja schnell dazu, dass die Welt zu leer wird, weil man ja dann sehr viel leeres Terrain durchfährt. War ja auch im ersten Mass Effect schon eigentlich absolut furchtbar, was man alles auf dem Planeten nicht finden konnte, weil sie halt einfach nur groß waren, damit der Buggy halt Platz hat, lustig gummiballmäßig über sie drüber zu springen. Und da hätte ich tatsächlich so ein bisschen, also ich finde, also wenn es nach mir ginge, würde ich eher sagen, kein Mako, und lieber kleinere Hubs, aber dafür, wie Ray vorhin schon gesagt hat, besser gefüllt, also nicht dieser Versuchung nachgeben.
Ich kann aber auch nicht fahren, muss man dazu sagen.
Das kann ich auch
nicht. Ich bin einfach in Videospielen nicht in der Lage, geradeaus zu fahren. Ich könnte den Stick nach vorne halten und ich würde trotzdem gegen eine Wand fahren.
Ich bin da auch echt nicht gut drin. Und jetzt kommt auch noch mal ein schönes Geständnis. Ich fahre grundsätzlich nicht in Videospielen. Ich laufe überall hin. Ich bin durch Cyberpunk durch die Welt gelaufen, wenn es ging. Oder zur Not vielleicht mal noch mit Motorrad. Aber ich bin zu Fuß unterwegs. Es treibt alle in den Wahnsinn. War auch ein Problem bei GTA, bin ich ehrlich. Aber ja, ich fahre nicht gerne im Spiel.
Die Entscheidung hat mich ja mal in Mass Effect getötet. Die hat ja meinen ganzen Spielstand getötet.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, am Ende vom ersten Teil, da bist du, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Welt das war, aber da fährst du durch so eine quasi offene Kanalisation, genau. Und musst dann halt das Portal erreichen. Und dann hast du tatsächlich einen Timer, der runtergeht. Das ist irgendwie, keine Ahnung, nicht. Minuten, nee, weniger, 50 Sekunden wahrscheinlich. Das Problem ist, es gibt dort eine Stelle, da kann man aussteigen aus dem Mako und dann ist dort ein Abgrund. Da kannst du runter. Eigentlich sollst du dort mit dem Mako runterfahren und dann sollst du weiterfahren. Alles ganz easy. Aber nein, ich bin ausgestiegen, bin zum Rand gelaufen, weil ich mal gucken wollte, ob da was ist und bin einen Millimeter zu weit mit runtergefallen. Hab's überlebt, dachte mir so, okay, dann ist ja alles in Ordnung. Und bin weitergelaufen. Dann habe ich mich schon sehr gewundert, warum zur Hölle dauert das so lange? Warum ist dieser Weg so ewig lange? Warum tauchen hier Gegner auf, die mich mit einem Schlag töten? Spoiler, weil ich die eigentlich mit dem Mako bekämpfen sollte, den ich gerade dabei haben sollte. Habe ich bis vorne durchgekämpft und dann kommt dieser blöde Timer. 50 Sekunden. Sollst du mit Mako zu diesem blöden Portal hinfahren? Es ist zu Fuß unmöglich. Es geht einfach nicht. Es ist nicht machbar. Dieser Timer läuft immer ab, bevor du hinkommst. Und ich habe alles durchwühlt. Ich habe mich komplett bekloppt gefühlt. Ich so, was mache ich hier falsch? Bis ich irgendwann auf die Idee komme, ach Mensch, warte. Warte, war der Weg vielleicht zu lang, weil ich mein Auto versehentlich zurückgelassen habe? Ja, das Schlimme ist, das Autospeichern kommt natürlich direkt nach dem Abgrund. Das heißt, ich letzten Spielstand geladen und das Spiel so, ha, ich habe gehört, du möchtest hier nochmal zu Fuß durchlaufen. Das heißt, der Spielstand war komplett hinüber. Ich hatte zum Glück einen älteren, da fehlt mir halt 10, 15 Stunden oder so. Aber das war ja auch, das war halt noch vor Release der Legendary Edition. Das war ja unsere Review-Variante. Ich glaube, das haben sie auch komplett gefixt. Ich weiß es gar nicht, ich habe mich nicht mehr getraut, seither zu gucken. Aber ich meine, das wurde gefixt. Aber ja, das ist mir in Erinnerung geblieben, diese 15 extra Stunden Mass Effect 1, die ich da noch mal spielen durfte.
Ja, da hat sich das Spiel gedacht, hey, schau mal, ich bin so gut, du willst bestimmt noch ein bisschen länger bei mir bleiben. Und dann hat es das getan. Ja, tragische Geschichte. Vielen Dank, dass du die noch geteilt hast. Das ist ein wunderbarer Abschluss für diesen Podcast. Das schwebende Ding war übrigens der Hammerhead. Hover Tank. Ja, ist mir gerade zufällig eingefallen im Internet. Der M44 Hammerhead, der einigermaßen fliegen konnte, ein Hover-Tank.
Der war gut.
Das Schlimme ist, ich erinnere mich sogar noch an das Gespräch, das James Vega und unser Shuttle-Pilot dazu in Mass Effect 3 haben. Und da sagt er das sogar noch. Und ich habe die ganze Zeit an dieses Gespräch gedacht, aber irgendwie war so ein weißes Rauschen über dem Wort Hammerhead.
Jetzt ist es geklärt. Also, da haben wir unsere Liste, was in Mass Effect 4 oder 5, je nach Zählweise, passieren muss. Space Hamster, M44 Hammerhead und Entscheidungen, bei denen wir vorm Monitor sitzen und uns denken, nee, das entscheide ich jetzt nicht. Entweder steht, ja, so nicht Mass Effect, so nicht. Ja, entweder ich kann jetzt einfach hier einen goldenen Mittelweg finden oder wir machen einfach nicht mehr weiter. Ja, aber eben nicht. Genau das Gegenteil soll der Fall sein. Ich will mir das Hirn zermartern müssen über die Entscheidungen. Wir werden sehen, was es wird. Ne? Es ist noch ein paar Jahre weg. Ich glaube, das kann man relativ sicher sagen. Also es wird noch viele weitere Gelegenheiten geben, uns hier in diesem Podcast zusammenzufinden, um über das nächste Mass Effect zu sprechen. Für dieses Mal sage ich ganz, ganz vielen Dank, Ray und Eileen, für diesen Talk. Ganz vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zur nächsten Reaper-Invasion. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.